zum Beispiel den Kollegen und die Kollegin, die wir bewusst nicht Mitarbeitende nennen, an erste Stelle zu setzen, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Herzlichkeit ist kein angelerntes Training, sondern es ist eine Grundhaltung, die man hat. Und die äußert sich dann im Verhalten und dann ändert sich was in der Erfahrung und dann auch in der Wahrnehmung insgesamt. Wir fokussieren in unserem Tun eben immer das Team und nicht den Einzelnen. Bei uns gibt es zum Beispiel keine individuellen Boni. Wenn es gut läuft, geben wir 10% vom Ergebnis ans Team und zwar an jeden gleich. Das heißt, der Auszubildende kriegt genauso viel wie der Bereichsleiter. Und das schafft einen unfassbaren Teamzusammenhalt. Und da gibt es auch einen sehr netten Spruch, habe ich letztens gehört, von Mika Häkkinen. Du gewinnst nie alleine. An dem Tag, an dem du das glaubst, fängst du an zu verlieren. Und eine Unternehmenskultur äußert sich ja auch nicht darin, dass das Unternehmen sagt oder auf eine Hochglanzbroschüre schreibt, sondern was getan wird, wenn keiner zuguckt.
Hi, mein Name ist Jonas Höhn und das hier ist Rebellisch Gesund. Jeden zweiten Mittwoch spreche ich mit Menschen über ein gelingendes Leben und besseres Arbeiten. Rebellisch Gesund soll uns auf neue Gedanken bringen und praktische Impulse für den Alltag geben. Heute geht es um ein Unternehmen, das Luxus ganz anders denkt und Arbeiten nochmal ganz anders lebt. Im 5-Sterne-Hotel der Europäische Hof in Heidelberg, übrigens Platz 25 der besten Hotels in Deutschland, gilt eine ganz besondere Philosophie. Hier ist nicht der Kunde König, sondern der Mitarbeiter. Statt Gewinnmaximierung steht Sinn im Mittelpunkt. Statt Kontrolle, Vertrauen. Statt individueller Bonus, echte Teamleistung. Grund genug also, mit Dr. Caroline von Kretschmann zu sprechen. Sie führt das Hotel bereits in 4. Generation und wurde 2022 für ihre besondere Arbeit und Haltung als Hotelier des Jahres gekürt. Wir reden über Führung, die verbindet, statt kontrolliert. Über Herzlichkeit als Grundhaltung, darüber, wie Konflikte gelöst werden, wenn alles auf Miteinander ausgerichtet ist, und über die große Frage, wie Menschlichkeit und wirtschaftlicher Erfolg zusammengehen. Mich hat es wahnsinnig interessiert, was wir alle von einem Unternehmen lernen können, das seit 160 Jahren besteht und trotzdem radikal anders denkt und dabei so konsequent, menschlich und auch mutig bleibt. Lass es uns gemeinsam herausfinden. Hier kommt Dr. Caroline von Kretschmann.
Rebellisch gesund. Der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
Liebe Frau von Kretschmann, vielen Dank für die Einladung, nicht nur in das schöne Heidelberg, sondern ja auch in das schöne Hotel hier.
Ja, lieber Herr Höhn, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für Ihre Einladung in Ihren wunderbaren Podcast und dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, hierher zu kommen.
Ja, endlich darf ich Sie mal persönlich erleben und sehen. Ich habe ja schon ganz viele Videos, wo Sie tanzen, Videos, wo Sie die Hotellerie erklären, wie man sich benimmt beim Essen und anderen. Also Sie sind ja wirklich sehr präsent auf den Social-Media-Kanälen.
Ja, tatsächlich. Viele sehen diese Videos, hauptsächlich Tanzvideos oder Sie sagen gerade unsere Hotel-Wikis von Wikipedia, wo wir ein bisschen humorvoll auch Tipps geben, wie man sich in Hotels zu verhalten hat oder was wir so anbieten können. Also wird gerne gesehen.
Und ich habe zum ersten Mal in einem 5-Sterne-Hotel geschlafen und muss sagen, das Bett war sehr, sehr bequem und ich finde es beachtlich, wie hier wirklich die Tradition mit der Moderne wirklich verbunden wird, auch in den Zimmern, also überall. Also ich merke richtig oder konnte die Geschichte des Hotels so richtig fühlen. Hm. Sagen das viele Gäste?
Ja, schön, dass Sie es auch gefühlt haben. Wir versuchen tatsächlich, Tradition und Modernen zu verbinden, weil wir sind 160 Jahre alt dieses Jahr und wir müssen natürlich immer auch mit der Zeit gehen. Und zugleich freut es mich, dass Sie dieses besondere Gefühl hier hatten. Also wir sagen ja immer, das ist ein sehr beseeltes Haus. Wir haben eine sehr spezielle Unternehmenskultur, eine sehr spezielle Vision und Mission. Und wenn Gäste das spüren und dann auch artikulieren, freut uns das, ja.
Wenn Sie aber im Ausland unterwegs sind, welches Hotel bevorzugen Sie? Also gibt es ein Hotel, das Sie besonders mögen im Ausland?
Ja, es gibt tatsächlich eins, was ich sehr, sehr mag, was aber eigentlich sich gar nicht anfühlt wie ein Hotel. Also es ist ein kleines Boutique-Hotel, Finger-Hotel auf Mallorca. Da gibt es zum Beispiel keine Rezeption. Sie haben da 10 Zimmer in dem Haupthaus und dann nochmal wurde es erweitert. Also es sind so 20 Zimmer. Und man hat eigentlich das Gefühl, nach Hause zu kommen und hat trotzdem alle Annehmlichkeiten eines Hotels. Also man kriegt sein Zimmer gemacht und da wird gekocht, aber auch eben mittendrin im Haus in so einer Küche, wie wenn man in eine Familie reinkommt und da steht die Mutter am Herd mit den Geschwistern und da wird gekocht. Und das ist ein sehr besonderes Haus, ein Kraftort. Ja.
Was ist denn für Sie unverzichtbar, wenn Sie in einem anderen Hotel übernachten? Also was ist für Sie sehr wichtig in einem Hotel?
Also man erinnert sich ja meistens nicht an die Orte und das Hotel an sich, sondern an das Gefühl, was man in diesen Orten oder an diesen Orten hatte. Und für mich ist unverzichtbar tatsächlich auch eine sehr große Herzlichkeit-Zugewandtheit. Also ich würde es gar nicht mal mit Service überschreiben, weil für uns ist Service viel zu wenig, was wir eigentlich bieten wollen hier im Haus und was mir auch wichtig ist. Also es geht mehr um eine Herzlichkeit, eine Achtsamkeit, eine Zugewandtheit. Und dass man versucht, als Hotel die Wünsche der Gäste vielleicht sogar zu erahnen und dann auch zu übertreffen. Also nicht nur Erwartungen erfüllen, sondern übertreffen. Mhm. Das sind so Dinge, die mir wichtig sind bei einem Haus. Und dann gibt es so ganz banale Dinge, ich glaube, die jedem wichtig sind, ist Sauberkeit zum Beispiel. Mhm. Ist schon essentiell, dass ein Haus gut in Schuss ist, gut sauber ist, dass sich da Menschen wirklich verantwortungsvoll drum kümmern. Mhm. Und dann alles, was dazugehört, ist einfach, jedes Haus hat so was Spezielles, eine schöne Location, besonderen Service, besondere Attraktionen. Und aber für mich ist wichtig, der Service in Anführungszeichen, wenn man es so sagen will, und alles andere ergibt sich daraus.
Wir sind ja jetzt aktuell in einem Luxushotel. Wie definieren Sie eigentlich Luxus? Was ist für Sie persönlich Luxus?
Für mich persönlich ist Luxus tatsächlich Zeit zu verbringen mit Menschen, die ich liebe. Das ist für mich wichtig. Wir hier im Europäischen Hof in Heidelberg interpretieren Luxus auch sehr speziell. Also wir sagen, es ist nicht der Bentley vor der Tür, die goldenen Wasserhähne, alles.
Die es aber gibt.
Die es gibt. Also wir haben natürlich eine gute Infrastruktur, aber das ist nicht der Luxus, den wir unter Luxus verstehen, sondern für uns ist Luxus Zeit und Aufmerksamkeit, die wir dem Gegenüber schenken. Das ist sehr besonders, weil wir haben, Sie haben es gerade gesagt, 165 Kolleginnen und Kollegen. Und es ist sehr besonders, wenn da jeder in dieser Haltung auf unsere Gäste zugeht. Und übrigens nicht nur auf die Gäste, sondern jeder, der dieses Haus betritt. Also das heißt, Sie wurden gestern hoffentlich so entsprechend begrüßt und auch während Ihres Aufenthalts so zugewandt betreut. Aber auch der Postbote, auch der Taxifahrer, der hier reinkommt, der Bodyguard, der mit irgendeinem VIP-Gast hier sitzt und arbeitet oder diesen betreut, bekommt diese Art von Luxus von uns geschenkt, in Anführungszeichen. Und das macht es so besonders.
Wir kommen ja später noch auf die Einzelheiten noch tiefer, gehen wir noch drauf ein. Ich fand nur in meiner Recherche, und das fand ich halt spannend, Stichwort Luxus. Sie hat nämlich gesagt, dass früher der Besitzluxus sehr relevant war, also das, was man besitzt. Dann ist es hin zu einem Erlebnisluxus sich entwickelt. Das, glaube ich, können auch viele Zuhörer und Zuhörerinnen nachvollziehen, was wir erleben, so die Events, die Erlebnisse auch mit Menschen. Und dann haben Sie aber gesagt, aktuell wird immer mehr Sinnluxus relevanter. Was meinen Sie denn damit?
Ja, das ist meine und unsere Erfahrung, was Gäste sich wünschen. Und wir haben das Gefühl, es gibt einen Paradigmenwechsel von eher Besitzen, eher materielles Wachstum in Richtung Haltung, in Richtung sinnvolles Tun. Und zwar nicht nur von unseren Gästen, sondern auch von unseren Kolleginnen und Kollegen, die mit uns arbeiten. Die wollen eben auch, dass wir als Betrieb etwas tun, was gut ist für die Gesellschaft beispielsweise. Und deswegen haben wir im Moment gerade eine Art Renaissance im Haus, dass unser Sinn, wir haben ja 2012 einen Missions- und Visionsprozess durchgeführt und haben dort formuliert, A, wo wollen wir 2025 sein? Mein Gott, die Zeit rast, es ist jetzt dieses Jahr. Das war unsere Vision, nämlich einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben in einem herzlichen Hotel. Also es ist die Kombination aus unserer Mission, unserem Sinn, das Warum, warum wir jeden Morgen aufstehen, ist dieses einen Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Und unsere Vision ist es, das in einem sehr herzlichen Kontext. Also es war, wir wollen das herzlichste und das persönlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden 2025. Und wir haben gespürt, dass diese Orientierung an einem starken Warum etwas macht mit uns, aber auch mit den Menschen, die bei uns ins Haus reinkommen. Und gleichzeitig spüren wir, dass da draußen in Anführungszeichen, das heißt die Gesellschaft, die Menschen, die Mitarbeitenden, die Partner, eben auch diesen Sinn eher suchen. Vielleicht auch, weil wir in einer Zeit leben, die sehr volatil ist, sehr dynamisch, sehr komplex, mit einer hohen Ambiguität und dass man da etwas sucht, was einem Halt gibt.
Wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema, aber eine Frage muss ich noch stellen, weil ich finde die nicht nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, glaube ich, sehr spannend, sondern auch für mich. Denn Sie haben ja gesagt, 160 Jahre gibt es jetzt schon dieses Hotel. Gibt es eine skurrile Geschichte, eine spannende Geschichte mit einem Gast, mit einer Gästin, die Sie erlebt haben, die Sie jetzt mit unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal teilen können? Weil ich kann mir vorstellen, hier kommen viele Menschen rein und es passieren wahrscheinlich viele witzige, viele spannende Geschichten. Gibt es so eine, die Sie mit uns mal teilen mögen, was hier so skurriles oder spannendes mal passiert ist?
Also Herr Höhn, ich habe ja ein Leben vor der Hotellerie. Ich bin ja erst seit 15 Jahren hier im Betrieb. Davor war ich in einem anderen beruflichen Kontext aktiv. Seitdem ich hier bin, seit 15 Jahren, habe allein ich bestimmt tausende Geschichten erlebt. Die können Sie sich zum Teil nicht ausdenken, die passieren einfach. Ich meine, wenn ich jetzt eine rausnehmen müsste, muss man dabei gewesen sein, in Anführungszeichen. Aber es gibt skurrile Geschichten, dass Gäste hier anreisen und sagen, wir sollen ein Aquarium für den mitreisenden Fisch bitte ins Zimmer stellen. Aber es gibt auch skurrile Geschichten, dass Gäste hier anreisen und plötzlich merken wir auf den Fluren, sind plötzlich die ganzen Vorhänge angeknabbert und wir überlegen, was ist da passiert. Und dann merken wir, dass das Hamster sind, die Longstay-Gäste, die also mehrere Wochen hier sind, plötzlich gekauft haben für ihre Kinder und die sind dann über die Flure und die sind die Vorhänge angeknabbert. Und dann haben wir auch gesagt, es tut uns furchtbar leid, also das geht nicht. Bitte bringen Sie die wieder zurück in die Zoohandlung. Und dann am nächsten Tag waren dann plötzlich nicht mehr fünf Hamster da auf den Fluren, sondern fünf Hasen. Und dann haben wir gesagt, es bezog sich auf alle Nagetiere. Also es gibt hunderte von Geschichten, die das Leben hier wirklich sehr amüsant, sehr besonders und auch sehr skurril machen tatsächlich.
Dann lassen Sie uns aber starten, Frau von Kötschmann. Denn Ihr Unternehmen gibt es jetzt, wie gesagt, seit 160 Jahren. Sie haben viele Krisen durchlebt in diesen 160 Jahren. Sie sind aber immer wieder aufgestanden. Zuletzt Sie jetzt persönlich während Corona. Geht es Ihnen ja toi 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 wirtschaftlich noch einigermaßen gut im Vergleich zu anderen Unternehmen, die schon Insolvenz anmelden mussten und. Was hat Ihr Unternehmen so resilient gemacht, wenn Sie so zurückblicken? Was würden Sie sagen, was ist so der Erfolgsfaktor im Unternehmen, dass Sie jetzt über 160 Jahren so resilient sind?
Das ist eine gute Frage. Ich würde es unterscheiden. Es gibt bei uns, wir sind ja ein Familienbetrieb, also diese Koevolution von Familie und Unternehmen, die ein sehr spezielles System bilden. Und ich glaube, es gibt eine gewisse unternehmerische Resilienz, unternehmensbezogene Resilienz und eine familiäre Resilienz. Und es zieht sich durch jetzt mittlerweile 4 Generationen, ich bin ja die 4. Generation, durch eine Krise nach der anderen, muss ich sagen. Meine Urgroßeltern, die 1906 das Haus erworben haben, hatten den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg, spanische Grippe, Wirtschaftskrise. Meine Eltern, die 1965 übernommen haben und jetzt gerade dieses Jahr ihr 60-jähriges Betriebsjubiläum feiern. Die hatten den Ersten, Zweiten Golfkrieg, Platzen der Dotcom-Blase, Finanzkrise, 9/11. Und auch ich, seitdem ich jetzt 2010 im Betrieb bin, hatte auch meine wirkliche Krise, nämlich die Pandemie. Und ich glaube, was ist die unternehmerische Resilienz, die es bewirkt hat, dass wir immer noch am Markt sind? Und ich glaube, da gibt es 3 stabilisierende Faktoren. Das eine ist Unternehmensmission und Vision, gerade schon formuliert. Das ist extrem stark, wenn man das hat.
Und die gab es dann auch schon von Anfang an quasi, diese Vision?
Ich glaube, es gab immer eine Vision und einen Purpose, warum wir das gemacht haben. So richtig formuliert wurde er tatsächlich 2012 in diesem Missions- und Visionsprozess, aber er hat trotzdem davor schon gewirkt. Das zweite ist eine unglaublich starke Unternehmenskultur und Werte. Das sind auch stabilisierende Faktoren. Das dritte ist Führungskultur und Führung. Und diese 3 stabilisierenden Faktoren, die bei uns sehr ausdekliniert sind und auch sehr stark gelebt werden, die haben uns über Generationen geholfen, eine gewisse Resilienz aufzubauen. Und dann gibt es die familiäre Resilienz, die eben viel auch mit Selbstwirksamkeit zu tun hat, die mit Humor zu tun hat, als sehr starke Ressource, die damit zu tun hat, dass wir in der Lage sind, Dinge zu akzeptieren, die nicht veränderbar sind. Und dann in eine Urheberhaltung zu gehen und zu sagen, was können wir tun, damit es uns wieder besser geht. Und auch eine Kohärenzfähigkeit, Dinge, die passieren, irgendwie wieder in einen Kontext zu setzen, dass man damit sagen kann, okay, das ist jetzt so und das hat auch was Gutes. Und apropos Gutes, dieses Gefühl, dass es am Ende vielleicht doch gut ausgeht. Dieses Grundgefühl. Wahrscheinlich, weil wir so viele Krisen bisher überstanden haben, entwickelt sich dieses Gefühl. Und
eine Art Zuversicht.
Eine Art Zuversicht, genau. Und Kant hat ja schon gesagt, auch in schwierigen Zeiten gibt es eine gewisse Pflicht zur Zuversicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein auch eine unternehmerische Kompetenz, die wir entwickelt haben. Wir sind ja wirklich eine Unternehmerfamilie über Generationen. Und ich glaube, diese Mischung, diese Melange aus unterschiedlichen Faktoren hat das dazu geführt, dass wir immer wieder auch durch so wirklich schwere Krisen durchgekommen sind. Und Sie haben gerade gesagt, Ihnen geht es ja ökonomisch besser als manchen anderen, die in der Pandemie insolvent geworden sind. Ja, stimmt. Wir haben es geschafft zu überleben, aber es geht uns ökonomisch nicht gut. Also das ist ein Faktor, übrigens fällt mir jetzt gerade auf, der auch dazu beigetragen hat, dass wir durchgekommen sind, weil wir können jedes Jahr scheitern. Wir sind wirklich in einem hochkompetitiven Markt, unglaublich renditeschwach und wir kommen in guten Jahren im November sozusagen in die schwarzen Zahlen und manchmal eben auch nicht. Und wir können nur überleben, weil wir so eine Doppelkonstruktion haben. Es gibt eine Besitzgesellschaft und eine Betriebsgesellschaft. Und die Immobilie gehört uns. Und das heißt, in schlechten Zeiten kann mein Vater, der die Immobiliengesellschaft managt und der meiner Mutter und mir in der Betriebsgesellschaft die Immobilie verpachtet oder jetzt über einen Managementvertrag zur Nutzung zur Verfügung stellt, eben auf die Hälfte der Pacht verzichten, was wir in der Pandemie beispielsweise gemacht haben. Das sind so kommunizierende Röhren. Aber am Ende betreiben wir Gewinnminimierung durch Investitionsmaximierung. Am Ende kommen wir immer bei einer mehr oder weniger schwarzen Null raus, weil in guten Jahren investieren wir mehr, in schlechten verzichten wir auf Investitionen. Und wir müssen, und jetzt komme ich ganz an den Anfang Ihrer Einleitung zurück, eben Tradition und Moderne verbinden. Das heißt, wir müssen diese Infrastruktur immer in Schuss halten. Und das sind enorme Investitionen. Und jeder Euro, der je in diesem Haus verdient wurde, steckt hier drin. Jeder. Es gab noch nie eine Ausschüttung an eine Gesellschaft.
Dann lassen Sie uns doch mal jetzt in die Tiefe gehen. Sie haben diese drei Bereiche ja wunderbar jetzt aufgeführt. Dann lassen Sie uns mal bei Mission, Vision anfangen. Sie haben es ja schon gesagt, Ihr Ziel ist, das herzlichste Luxushotel in Deutschland zu sein und das persönlichste und ein Ort, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Wie kann ich mir denn jetzt ein herzliches Hotel vorstellen? Wie können sich das die Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt nicht hier waren, ich konnte es mir jetzt so ein bisschen vorstellen, gestern und heute, aber wie können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen das vorstellen? Was bedeutet Herzlichkeit im Alltag eines Hotels?
Das ist eine gute Frage übrigens war, als wir das formuliert haben und gesagt haben, wir wollen das herzlichste 5-Sterne-Stadthotel Deutschlands werden, wurden wir am Anfang etwas belächelt, weil die Menschen auch gesagt haben, was ist denn das für ein esoterischer Mist, den ihr da sagt und es geht doch um Geld und es geht um Ökonomie und man muss doch das wirtschaftlichste Hotel sein oder das größte oder das bekannteste. Und wir haben gesagt, unser USP, das was uns ausmacht, sind unsere Kolleginnen und Kollegen und deren Art, unsere Gäste zu betreuen. Und natürlich auch Kolleginnen und Kollegen und wir als Familie. Und deswegen war Herzlichkeit ein ganz prägnantes Merkmal von uns. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen sozusagen die Aufmerksamkeit auf diesen Kern-USP richten. Und Ihre Frage, woran äußert sich das? Ich glaube, ganz wichtig, Herzlichkeit ist kein angelerntes Training, sondern es ist eine Grundhaltung, die man hat. Und die äußert sich dann im Verhalten und dann ändert sich was in der Erfahrung und dann auch in der Wahrnehmung insgesamt. Und diese Grundhaltung haben unsere 165 Kolleginnen und Kollegen, und zwar jeder. Also nicht nur meine Mutter, mein Vater und ich, sondern und die Bereichsleiter, sondern das zieht sich durch bis hin zu den Zimmermädchen, zu den Spülern, zu jedem, der hier im Betrieb arbeitet und Teil unseres gemeinsamen Traumes ist. Und das äußert sich zum Beispiel, wenn Sie gestern kommen, dass Sie mit einem strahlenden Lächeln begrüßt werden und dass beispielsweise man sofort abfragt und versucht zu erfüllen, was braucht der Herr Höhn jetzt genau, damit er jetzt hier einen tollen Aufenthalt hat, um Ihre Erwartung zu erfüllen. Das ist aber auch zum Beispiel, wenn ein Stammgast kommt zu uns, dass man ihn begrüßt, nicht nur mit seinem Namen, sondern auch weiß, dass er beim letzten Mal über seinen Enkel gesprochen hat, der, was weiß ich, einen Fahrradunfall hatte. Und dass man ihn dann fragt, wie geht's denn Ihrem Enkel? Alles wieder gut mit dem gebrochenen Bein. Dann merkt der Gast, da geht's um mich auch. Und die interessieren sich wirklich für mich. Die haben jetzt sich erkundigt, wie es meinem Enkel geht. Die wussten immer noch, dass der letztes Mal so eine schwierige Zeit hier hatte. Und das macht einen Riesenunterschied. Wenn Sie zum Beispiel einen Gast beim Frühstück haben und Sie wissen, der liebt irgendwie eine unserer selbstgemachten Marmeladen. Und die ist aber jetzt heute nicht auf dem Buffet. Dass dann die Kollegin sich erinnert, wir haben ja auch viele Kollegen, die über 20, 30, 40, 45 Jahre bei uns sind und sagt, die Lieblingsmarmelade ist nicht auf dem Buffet. Da gehe ich jetzt schnell runter und frage, könnt ihr mir die irgendwo anders noch herkramen? Und dem Gast dann diese Marmelade ganz diskret hinstellt. Und dann merkt er, da weiß jemand, was ich brauche. Und es bezieht sich auch übrigens nicht nur auf unsere Gäste. Ich sagte es schon. Unsere Mission ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Beginnt bei uns mit den Kolleginnen und Kollegen, die bei uns an erster Stelle stehen, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Und dann bedeutet Herzlichkeit auch, dass wir, wenn wir zum Beispiel eine Kollegin haben, die hat sich von ihrem Freund getrennt. Die muss jetzt aus der Wohnung raus. Und wenn die dann zu uns kommt und sagt, oh, ich bin vollkommen verzweifelt, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, dass wir der sagen, kommen Sie her, Sie übernachten jetzt einfach mal ein paar Wochen, bis Sie eine neue Wohnung haben bei uns im Hotel. Und dass wir der dann beispielsweise abends in ihrer, am ersten Abend so ein kleines Stofftier an die Tür hängen und sagen, alles Gute, wenn was ist, melden Sie sich und wird schon. Also, dass wir einfach nah dran sind an den Menschen und zugewandt, achtsam und versuchen, ihnen einfach glückliche Momente zu bereiten. Mhm.
Das kann ich ja noch ein bisschen erzählen, denn ich glaube, ich habe mich noch nie so oft in einem Hotel bedankt bei Menschen, weil ich mit Fragen bombardiert worden bin, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne. Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen, die mir begegnet sind, sich die Zeit für mich nehmen. Also keiner war im Stress oder im Druck, sondern ich hatte so das Gefühl, ich hätte jetzt auch mit denen eine halbe Stunde über Gott und die Welt reden können. Also man hat so das Gefühl, da ist jemand, der die Zeit für jemanden hat und nicht in Hektik ist oder in Druck ist. Und das fand ich bemerkenswert, gestern beim Abendessen und heute früh beim Auschecken, obwohl ich gar nichts gesagt habe und ja einer der wenigen Gästen hier bin, also hier sind ja einige heute und die letzten Tage hier gewesen, dass alle aber sofort wussten, also nicht wer, was mein, wer mein Name ist, sondern der an der Rezeption, als ich ausgecheckt hatte, ist es die Nummer 221, ohne dass ich irgendwas sagen musste. Und auch beim Abendessen wussten die irgendwie Bescheid, wer ich bin. Und das fand ich bemerkenswert, weil ja nirgendwo irgendwie ich groß posaunt habe, wer ich bin und so und was ich mache. Und das fand ich bemerkenswert, dass man das im Hinterkopf hat und dem anderen Menschen damit dann eben so ein gutes Gefühl gibt, dass man jetzt nicht noch die Zimmernummer sagen muss, weil das der andere schon weiß. Also ja. Das nur einfach als Spiegel, was ich so gestern und heute erlebt habe.
Und spannend, was dahinter steckt. Das bedeutet ja, dass die Kollegen untereinander ganz viel kommunizieren müssen. Und zwar von sich aus. Also, weil ich habe ja niemandem gesagt, das ist jetzt der Herr Höhne, müsst ihr jetzt irgendwie besonders betreuen oder
so. Sie
haben
sowas. Jetzt kein Foto von mir aufgehangen.
Ich habe jetzt kein Foto von Ihnen aufgehangen. Sondern, dass die dann während der Übergabe sehr verantwortungsvoll eben auch sagen, Achtung, der braucht das, der braucht das.
Das habe ich dem Kollegen heute früh auch gesagt. Ich habe doch gesagt, Sie waren doch gestern Abend gar nicht da, als ich eingeschickt bin. Ja, aber ich mache mir immer morgens so eine Übersicht, wer da ist und wie wer auscheckt. Und anscheinend hat er dann eine Person irgendwie dann zugeordnet, dass das dann die Nummer sein muss. Also ja. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Übrigens, apropos Luxus, weil Sie auch gerade sagen, dass man mit Ihnen so lange gesprochen hat oder dass man sich die Zeit genommen hat. Das ist eben auch tatsächlich Luxus. Wir haben 165 Kollegen und Kolleginnen für 122 Zimmer. Also eine Wahnsinnsratio. Wenn Sie in eines der großen Produkte, Budgetprodukte gehen, Superprodukte wie Motel One zum Beispiel, glaub, kennt jeder, ist ein super Produkt. Da gibt's alles, was man braucht, in Anführungszeichen, gutes Bett, guten Fernseher. Und so, da haben Sie ein 310-Zimmer-Hotel mit 13 festangestellten Mitarbeitern. Weil da gibt's kein Restaurant, da gibt's kein Spa, da gibt's am Empfang der Kollege, ist gleichzeitig abends wahrscheinlich an der Bar oder beim Frühstück. Und das ist der echte Luxus, den wir bieten, dass wir so viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen haben, die sich wirklich die Zeit auch nehmen. Auch zum Teil manchmal nur, um daneben zu sitzen. Also wir haben auch viele Gäste, die aus medizinischen Gründen zu uns kommen. Schwere Krankheiten zu den Unikliniken hier in Heidelberg. Und wenn sie dann eine schwere Chemotherapie kriegen oder einfach eine schwere, schlimme Diagnose, dass sie dann rausfinden als Gegenüber, was braucht er oder sie jetzt im Moment gerade? Braucht er ein Gespräch? Oder will er genau seine Ruhe? Braucht er einfach nur mal jemanden, der ihn in den Arm nimmt oder einfach nur die Hand hält? Oder braucht er jemanden, der wirklich zuhört, weil er so viel zu erzählen hat und alles sich von der Seele reden will? Und diese Zeit nehmen wir uns. Und das ist wirklich Luxus. Weil wenn da jemand eine halbe Stunde sitzt, da könnte jeder, der auf Effizienz getrimmt ist, sagen, es ist vollkommen absurd, das bringt gar nichts. Und für uns ist es sozusagen der große Unterschied.
Und jetzt hatten Sie ja schon gesagt, dass diese tolle Vision 2012 quasi initiiert worden ist. Sie waren 2 Jahre vorher schon im Unternehmen. Gab es einen Grund, gab es einen Anlass, warum Sie 2012, Sie haben die Unternehmens- und Führungsphilosophie refokussiert. Was war der Anlass, was war der Grund dafür?
Der Grund war, ich weiß es noch wie heute, wir haben natürlich hier bei uns auch formalisierte Meetings und wir machen immer einmal im Monat so ein Abteilungsleiter-Meeting und ich bin ja sehr demütig hier eingestiegen in den europäischen Hof. Also ich hatte davor 15 Jahre Unternehmensberatungserfahrung, also 4 Jahre in einer großen Unternehmensberatung und dann 10 Jahre nochmal in einer eigenen, kleinen, dann am Ende mit 15 Mann. Und bin dann hier rein und habe erstmal Projekte gemacht, Relaunch der Webseite, auch wieder eine kleine Reorganisation, Marketing- und Vertriebsbereich rausgelöst. Und dann hatte ich dieses Abteilungsleiter-Meeting und eine Kollegin, da war ich gerade auch in der Geschäftsführung von der Betriebsgesellschaft und hat mich dann gefragt, sagen Sie mal, Frau von Kretschmann, wo wollen wir eigentlich 2025 sein? Nehmen wir jetzt die Leisure-Reisenden, nehmen wir die Wellness-Reisenden, nehmen wir die Geschäftsreisenden, die Tagungsreisenden, die Medizintouristen. Was ist der Fokus? Wo wollen wir hin? Und ich hatte nicht sofort eine Antwort. Und es war natürlich für mich hochgradig peinlich, als Strategie- und Organisationsberaterin genau dieses Handwerkszeug nicht zu haben. Es war implizit klar, aber es wurde nicht formalisiert. Und dann haben wir diesen Prozess gemacht und dann kam sehr schnell innerhalb wirklich von, also ich habe innerhalb von 3 Tagen wusste ich, weil es so klar ist, was uns ausmacht. Und dann habe ich das aufgeschrieben, nochmal mit meinen Eltern besprochen, nochmal mit der Bereichsleitung besprochen und dann mit den Kolleginnen und Kollegen besprochen. Und dann war es klar, diese Vision und diese Mission haben sich seit 2012 überhaupt nicht verändert. Aber sie wurde so relevant, weil das, was wir da aufgeschrieben haben, war am Anfang noch für die Branche und branchenübergreifend eher irritierend. Das herzlichste Hotel, ein Ort schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und jetzt ist es sozusagen alles, was andere auch anstreben, nämlich eine starke Vision, einen starken Grund, warum man jeden Morgen arbeitet und für das Unternehmen. Und nichts hat so viel Kraft wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und diese Idee kam genau zu der richtigen Zeit. Und seitdem hat sich unfassbar viel verändert.
Was hat sich denn jetzt verändert dann im Hotel? Hat sich irgendwas Grundlegendes verändert? Oder sagen Sie, Sie haben einfach nur das aufs Papier gebracht, was ja schon seit Jahrzehnten über die Flure quasi schwebte? Oder gab es, Sie haben ja eben schon gesagt, dass die Kollegen und Kolleginnen, also die Mitarbeitenden an erster Stelle stehen und dann erst der Gast? Mhm. War das sozusagen ein Paradigmawechsel oder gab es das auch schon vorher? Also Nein. Was hat sich konkret seit 2012 dann verändert?
Ja, also ich würde sagen, 80% habe ich aufgeschrieben, was schon über die Flure waberte, so wie Sie das sagen. 20% habe ich verändert oder haben wir verändert. Und das war aber ziemlich radikal dann. Ja?
Also Beispiel?
Zum Beispiel den Kollegen und die Kollegin, die wir bewusst nicht Mitarbeitende nennen, an erste Stelle zu setzen, noch vor dem Gast und weit vor dem Unternehmen. Wobei ich immer wieder betone, dass es nichts Transaktionales hat. Also wir sind nicht gut, herzlich, wertschätzend zugewandt zu unseren Kolleginnen und Kollegen, damit die nett sind zu den Gästen, damit wir mehr Umsatz machen. Sondern es ist uns wirklich ein Herzensanliegen, dass es diesen Kolleginnen und Kollegen bei uns gut geht. Weil die sind Teil unserer erweiterten Familie. Aus systemischer Sicht würden viele sagen Horror. Ja, für uns ganz wichtig. Ja, das fühlen die Menschen auch, die mit uns arbeiten.
Und wie können sich das die Zuhörer und Zuhörerinnen in einem Unternehmen vorstellen? Was bedeutet das konkret, vielleicht an einem Beispiel im Alltag, wenn es heißt, der Mitarbeiter steht an erster Stelle, ist der König und nicht der Gast? Also was hat das für Konsequenzen für den Alltag?
Hat zum Beispiel eine Konsequenz, dass wenn ein Gast sich bei uns, wir haben ganz viele tolle Gäste, 95% unserer Gäste sind wirklich wunderbar, unheimlich wertschätzend, ganz toll. Aber es gibt auch
die
Menschen,
Schafe,
die viel auf das Gegenüber projizieren, was mit dem Gegenüber gar nichts zu tun hat. Beispielsweise, weil er im Stau stand, sein Gepäck nicht bekommen hat und dann hier ankommt und dann, mein Lieblingsbeispiel ist immer tatsächlich von einem DAX-Vorstand, das kann ich immer wieder gerne auch wiederholen, der hierher kam und dann als erstes, als er am Empfang war, eine Kollegin wirklich so zusammengeschrien hat, weil sein Zimmer um 10 Uhr noch nicht fertig war. Man darf ja ab 3 ins Zimmer, weil die Gäste ja bis um 12 drinbleiben können und es war einfach noch belegt. Und es war auch kein anderes frei. Und dann war diese Kollegin schon den Tränen nahe und dann sind wir schon achtsam, Achtung, dann kommt es natürlich auch sofort zu uns an die Führung, also zu meiner Mutter und zu mir, dass wir dann auch ein Auge darauf haben. Und das zog sich so weiter, er zog dann ins Zimmer ein, dann hat das Zimmermädchen eins abbekommen und so. Und dann haben wir mit ihm gesprochen und haben gesagt, hören Sie zu, wir sind wertschätzend zu Ihnen, respektvoll, bitte seien Sie das auch zu uns. Sie können immer sagen, wenn Ihnen was fehlt, wenn Sie unzufrieden sind, aber bitte in einer Art und Weise, sodass wir damit auch gut umgehen können. Ja, das zog sich durch und morgens um 6 kam er zum Frühstück oder um 5:30. Das fängt bei uns um 6 an und meine Mutter ist immer um 5 Uhr morgens schon da. Und dann war er um 5:30 da und schrie wirklich eine Auszubildende an. Wir haben 35 Auszubildende, warum das Frühstück noch nicht fertig wäre und das Buffet noch nicht eingedeckt wäre. Und die lief dann wirklich heulend aus dem Raum. Und dann ist meine Mutter zu ihm hin und hat gesagt, hören Sie zu, wir haben geschaut draußen in Heidelberg, gibt es noch andere Hotels? Es gibt auch noch Verfügbarkeiten. Wir bitten Sie, das Hotel zu verlassen und in einem anderen Haus unterzukommen. Weil so lassen wir nicht mit unseren Kolleginnen und Kollegen sprechen, auf die Art und Weise. Und dann hat er sich wahnsinnig aufgeregt und hat gesagt, unmöglich, ich bin DAX-Vorstand. Sie können mir nicht das Haus verbieten und ein Hausverbot erteilen. Und dann hat meine Mutter nur gesagt, es tut uns furchtbar leid, es gibt noch Zimmer, bitte verlassen Sie unser Haus. Und dann kam alles, was dann so kommt, Drohung, ich mache Sie fertig. Keiner von unseren weltweit agierenden Unternehmen wird jemals wieder bei Ihnen übernachten. Ich werde das an alle anderen DAX-Vorstände auch weitertragen und keiner wird mehr zu Ihnen kommen. Sie werden ökonomisch in den Ruin laufen. Und dann hat meine Mutter nur gesagt, wenn es so ist, dann ist es so. Dann ist er wutentbrannt aus dem Haus raus. Aber die Geschichte hat noch ein wirklich gutes Ende, weil er kam nach einer Woche wieder und bat um ein Gespräch mit meiner Mutter. Und wir haben natürlich das Gespräch geführt und hat meine Mutter mit ihm sehr nett gesprochen. Und er hat ihr gesagt, Frau von Kretschmann, ich entschuldige mich, Sie hatten recht. Ich habe mich wirklich unmöglich verhalten. Ich war einfach in einer total schlechten Form. Ich war genervt von der Airline, ich war genervt vom Stau. Und ich hatte auch Privatprobleme und im Unternehmen. Und das habe ich an Ihnen ausgelassen oder an Ihren Leuten. Ich entschuldige mich dafür. Ich gehe auch gerne zu den Kollegen nochmal oder zu den Mitarbeitern, hat er gesagt. Und entschuldige mich, aber darf ich wiederkommen? Und dann haben wir gesagt, klar. Jeder ist mal schlecht drauf und wenn man darüber nachgedacht hat und reflektiert und sich entschuldigt, sind wir die Letzten, die sagen nein. Und das war einer oder ist einer unserer besten Gäste seit langen, 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 langen Jahren. Jetzt ist er gar nicht mehr aktiv. Aber ist übrigens aus einer Führungssicht häufig so, dass Menschen, die in hohen Positionen sind, kein kritisches Feedback mehr bekommen und dann keine Chance haben, sich zu entwickeln. Also im besten Fall hat jemand, der in so einer hohen Position ist, noch eine starke Ehefrau oder einen starken Ehemann, der mal sagt, sag mal, spinnst du eigentlich? Was machst du da eigentlich? Aber im System kriegen die häufig zu wenig kritisches Feedback und dadurch haben sie keine Möglichkeit, was zu verändern.
Studien zeigen auch, Menschen mit Macht werden weniger empathisch und werden, so kann man sagen, sozial asozialer quasi im Umgang. Deswegen an der Stelle, falls noch nicht gehört, kann ich Ihnen aber auch sehr empfehlen, die Folge mit Carsten Schermoli über die Macht quasi, die Psychologie der Macht. Da haben wir nämlich genau darüber gesprochen, was mit Menschen passiert, die in Machtpositionen kommen, dass eben im Durchschnitt die Menschen eben leider eher negativ sich entwickeln, was gar nicht an der Person liegt, sondern einfach an dem Machtgefüge, weil wir eben nicht gelernt haben, mit Macht richtig umzugehen.
Genau.
Aber für die Zuhörer und Zuhörerinnen, was es auch bedeutet, dass die Kollegen und Kollegen an erster Stelle stehen, sie haben während Corona haben sie Beschäftigungsgarantie ausgesprochen, obwohl sie eigentlich nur 2 Monate Liquidität hatten quasi. Das heißt, auch da sind sie in die Unsicherheit gegangen, um eben die Mitarbeitende zu schützen. Und wenn ich das alles so höre, auch im Vorfeld andere Interviews, wo sie es nochmal genau erklären, wieso, weshalb, warum, frage ich mich, ist das nicht eigentlich dann logisch, dass es eigentlich bei allen Unternehmen so sein sollte, dass der Mitarbeiter, die Mitarbeitenden an erster Stelle stehen? Denn das ist ja die Ressource, das Gut quasi, womit ja das Unternehmen Geld verdient. Aber ich habe ganz viele Dienstleister gesehen, auf ganz vielen Homepages, überall, wo immer noch klar und dick steht, der Kunde ist bei uns König.
Ja.
Wie sehen Sie das? Müsste das nicht eigentlich das Leitbild in allen Unternehmen, bei allen Arbeitgebern sein?
Also ich würde sagen ja, weil wir der tiefen Überzeugung sind, dass das Gästeerlebnis oder Kundenerlebnis nie besser sein kann als das Mitarbeitendenerlebnis. Und deswegen glaube ich, es ist eine gute Investition, wenn man so denkt. Zugleich erfordert es eben eine ganz klare Entscheidung, eine klare Haltung. Also ich habe ja gerade ein Beispiel gemacht, dass der Mitarbeiter an erster Stelle steht noch vor dem Gast. Der Mitarbeiter steht aber auch weit vor dem Unternehmen. Das ist das Thema Beschäftigungsgarantie bei einer Pandemie. Wir hatten noch 2 Monate Liquidität auf dem Konto. Jetzt hätte man aus unternehmerischer Sicht sagen können, oh, also ich muss jetzt sozusagen möglichst viel Liquidität sichern und aus unternehmerischer Sicht das Ergebnis optimieren. Deswegen mache ich es so, wie viele andere Betriebe hier übrigens in Heidelberg es getan haben, große Kettenhotels auch, am ersten Tag oder am zweiten Tag erstmal 30% der Leute betriebsbedingt zu entlassen. Die haben jetzt ihre Leute noch nicht wieder zurück, die sie jetzt brauchen, nachdem die Nachfrage wieder angestiegen ist. Aber wir denken eben nicht in kurzfristigen Quartalsberichten, sondern wir denken in Generationen. Und diese Entscheidung, die in dieser Minute eben zulasten des Unternehmens geht, zahlt sich aber langfristig meiner Ansicht nach wieder aus. Und wir sind in der sehr speziellen Situation, dass wir als Familienbetrieb es nicht, dieses Haus nicht führen aus ökonomischem Antrieb, so würde ich sagen. Geld ist für uns sinnentleert. Wenn es ums Geld gehen würde, hätten wir den Europäischen Hof schon längst verkauft. Hätten ihn umgenutzt in Wohnungen oder sowas. Sondern wir betreiben dieses Haus eben aus diesem Purpose-Gedanken heraus, nämlich diesen Ort zu schaffen. Und deswegen können wir auch solche Entscheidungen treffen, weil wir eher den Sinn maximieren wollen und nicht das Ergebnis. Und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, sollten es nicht alle machen? Ich glaube, dass DAX-Unternehmen beispielsweise oder Unternehmen, die eben sehr stark Shareholder getrieben sind, unter einem anderen Druck stehen. Und deswegen ist es für die, glaube ich, schwierig, diese Entscheidung so zu treffen und dann vor allem im täglichen Miteinander zu leben. Und das sagen mir auch Hotelkollegen, die dann eben sagen, okay, wir mussten den Gast halt das Angebot machen, weil die Zentrale hat uns gesagt, das ist ein wichtiger Kunde weltweit und den können wir nicht verärgern. Und solche Entscheidungen treffen wir halt nicht, weil es ist sozusagen unser Geld, auf das wir verzichten, zugunsten unserer Kolleginnen und Kollegen.
Sie haben es erwähnt, bei Ihnen ist gar nicht die Gewinnmaximierung an erster Stelle, sondern die Sinnmaximierung. Aber Sie haben ja auch einen wirtschaftlichen Druck, wie Sie es ja eben gesagt haben. Sie sind ja ein Unternehmen, wo Sie jetzt nicht sagen können, wir können auch 100.000 Euro Schulden jedes Jahr machen, weil das wird auf lange Sicht auch nicht gut gehen. Also wie bringen Sie denn dann diese Menschlichkeit auf der einen Seite und auch diesen wirtschaftlichen Druck, der bei Ihnen natürlich ein bisschen anders ist als bei einem DAX-Unternehmen, wo Shareholder sitzen und schon nach einem Monat sagen, wo bleiben meine Anteile und wie sieht der Ausblick aus? Also wie schaffen Sie es, beides in Einklang zu bringen?
Es ist nicht einfach, muss ich sagen. Und auch ich habe viele schlaflose Nächte, weil natürlich haben wir einen extremen wirtschaftlichen Druck. Und wir sind eines der wenigen privat geführten Häuser ohne kapitalstarken Investor im Hintergrund. Das heißt, wir können auf Dauer keine Verluste schreiben.
Genau, dann Sie haben nur den Luxus, dass Sie die Mieten, die Pacht quasi ein bisschen reduzieren können.
Wir haben nur diese kommunizierenden Röhren, aber sonst nicht. Und das heißt, es ist ein enormer wirtschaftlicher Druck. Und zugleich glauben wir, dass sich Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit nicht ausschließen, sondern auch gut miteinander gehen. Wir glauben, dass die Menschlichkeit eben die Grundlage ist für ein gesundes, gutes, gelingendes Wirtschaften auch. Und das zu verbinden, ist etwas, wie, da gibt es ja auch so schön dieses, wie heißt es, High Performance und High Integrity zu verbinden. Und wir glauben tatsächlich, High Integrity ist die Grundlage dafür. Und auf Dauer wird sich das auszahlen. Also wir merken das jetzt schon, dass dieser Fokus auf unsere Werteorientierung unglaublich unterstützend ist in unserem Employer Branding. Dass wir Kolleginnen und Kollegen kriegen, obwohl der Fachkräftemangel da draußen extrem stark ist. Und so glaube ich auch, dass wir in unserer kleinen Nische überleben können, wenn wir den Fokus halten.
Und das merkt man auch in Ihrem Zusammenhalt. Sie hat mal auf LinkedIn geschrieben, dass Menschen aus dem Frühstücksservice und aus dem Spa sich gemeldet haben als eine Schicht in der Spielküche, dass die nicht belegt war. Und das ist ja wahrscheinlich, so kann ich es mir vorstellen, als Externer nicht die attraktivste Schicht, die man besetzen möchte. Und trotzdem haben sich andere Mitarbeitende quasi gemeldet, die zu besetzen. Und das auch noch in der Früh. Das ist ja das, was alle Unternehmen haben möchten, diesen Zusammenhalt. Wie gelingt es Ihnen, dass da die Kollegen und Kolleginnen sich so unterstützen und dann auch einspringen, wenn eben da jemand fehlt?
Ich glaube, die wesentliche Grundlage dafür, dass sowas passiert, ist unsere Unternehmenskultur. Also wir haben ja eine sehr empathische, werteorientierte Unternehmenskultur, die basiert auf einer Vertrauens-, Kooperations- und einer positiven Fehlerkultur. Wir fokussieren in unserem Tun eben immer das Team und nicht den Einzelnen. Bei uns gibt es zum Beispiel keine individuellen Boni. Ich habe letztens übrigens auch auf LinkedIn, war das so ein großer Post, wer eine kooperative Unternehmenskultur will, sollte keine individuellen Boni geben. Weil individuelle Boni fokussieren immer den einzelnen Erfolg. Wenn Sie individuelle Boni geben, dann fokussieren Sie, ich möchte individuelle Boni haben.
Die Wissenschaft gibt Ihnen übrigens recht. Dazu hatten wir auch eine Folge, kann ich in den Shownotes verlinken, dass in einer Bäckerei war das, wenn die haben das nämlich getestet mit individuellen Boni und einmal mit Teamboni. Und bei Teamboni war die Produktivität in der Bäckerei war die viel höher, als es um den individuellen Boni ging. Die Wissenschaft gibt Ihnen recht, dass wenn man ein Team bewertet, es besser ist quasi, als wenn man einzeln die Leute nur bewertet.
Da gibt es übrigens auch ein sehr schönes Beispiel, habe ich letztens von Hans Rusinek, den Sie ja auch schon mal in Ihrem Podcast hatten. Der hatte, glaube ich, so ein Beispiel, dass irgendwann in London irgendwie, da gab es eine Rattenplage. Und dann hat die Stadtverwaltung Boni oder eine Prämie ausgelotet für Ratten. Also, dass die Menschen irgendwie maximal diese Ratten von den Straßen holen. Und dann kriegen sie, was weiß ich, einen Pfund, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann war das Ergebnis, was glauben Sie? Dass die Menschen Ratten gezüchtet haben.
Ah, krass.
Also genau dysfunktional, der andere Effekt wurde erzielt. Und sowas passiert in Unternehmen immer wieder, wenn sie individuelle Boni geben. Unternehmen sind ja keine Maschinen, die wie, sie schrauben an einer Ecke und an der anderen läuft es dann anders, sondern Unternehmen sind soziale Systeme, sind Kommunikationssysteme und sind lebendige Organisationen. Das heißt, wenn sie an einer Schraube drehen, wissen sie nicht, was an den anderen Schrauben passiert. Aber der Fokus bei uns ist immer auf die Teamleistung, weil wir wissen, dass die Gästezufriedenheit oder auch unsere Zufriedenheit immer eine Teamleistung ist. Also Sie können gestern super gut eingecheckt worden sein. Sie haben super geschlafen auf einer fantastischen Matratze. Sie haben ein tolles Frühstück gehabt und am Ende kriegen Sie Ihren Koffer nicht rechtzeitig vom Zimmer zum Taxi gefahren. Und das bleibt bei Ihnen hängen. Und dann bewerten Sie die ganze Erfahrung nach diesem letzten Erlebnis. Und das heißt, immer das schwächste Glied wird sozusagen relevant für den Gast oder den Kunden. Und deswegen müssen wir es schaffen, dass sozusagen über die ganze Customer Journey wir die Erwartungen übertreffen. Und dafür ist jeder wichtig. Das heißt, auch wenn Sie gestern im Sommerrestaurant köstlich gegessen haben, war es relevant, dass der Teller sauber war, dass die Spüler ihren Anteil daran hatten. Genauso wie das Zimmermädchen ihren Anteil daran hatte, dass sie zufrieden waren. Und deswegen verzichten wir komplett auf individuelle Boni. Wir geben unterschiedliche Fixgehälter für unterschiedliche Erfahrungen oder Kompetenzen, Abschlüsse etc. und Verantwortlichkeiten natürlich. Aber wenn es gut läuft, geben wir 10% vom Ergebnis ans Team und zwar an jeden gleich. Das heißt, der Auszubildende kriegt genauso viel wie der Bereichsleiter. Und das schafft einen unfassbaren Teamzusammenhalt. Und da gibt es auch einen sehr netten Spruch, habe ich letztens gehört, von Mika Häkkinen. Du gewinnst nie alleine. An dem Tag, an dem du das glaubst, fängst du an zu verlieren. Hm. Und so ist es. Wir können nur als Team gut sein. Wenn man diesen Teamgedanken fokussiert, weil Führung ist ja Fokussierung von Aufmerksamkeit. Das, was wir in den Scheinwerfern nehmen als Führungskräfte, das gewinnt soziale Relevanz. Und wir fokussieren immer die Kooperation, wir fokussieren immer das Miteinander. Beispielsweise gibt es bei uns auch keinen Mitarbeiter des Monats. Bei uns gibt es einen Teamplayer des Monats. Also bei uns einmal im Monat wird gesagt, wer hat wem geholfen, obwohl das nicht müsste. Diese Kollegen beispielsweise, die dann in der Spülküche geholfen haben, haben dann diesen Teamplayer des Monats gewonnen, in Anführungszeichen. Das heißt, wir fokussieren dadurch Zusammenhalt, Unterstützung, helfen. Und deswegen ist es diese Vertrauenskultur, diese Kooperationskultur, die zu leben und vorzuleben, ist entscheidend.
Und ich glaube dann in der Konsequenz ja auch dann auf Ihrer Ebene, dass man im Unternehmen die Bereiche gleich wichtig wahrnimmt, weil, also ich kenne ja die Corporate-Welt eher und ich meine, hinter verschlossenen Türen sagen das ja alle, dass gewisse Bereiche, zum Beispiel der Vertrieb oder Marketing, immer viel wichtiger sind als andere Bereiche. Also HR kämpft ja schon seit Jahrzehnten, dass sie auch am Tisch sitzen und eine wichtige Bedeutung haben. Ich glaube, da müssen sich mal alle ehrlich in die Augen schauen. Bis jetzt hat es immer noch nicht HR geschafft, 100% diese wichtige Bedeutung eben zu haben. Und das habe ich eben in meiner Erfahrung bei Unternehmen auch miterlebt, dass mit wem isst man mittags zum Mittagstisch quasi. Also ich habe in einem Unternehmen gearbeitet mit tausenden Mitarbeitenden. Und da hat man schon diese Rangordnung miterlebt. Wer ist aus dem PR, wer ist aus dem Marketingbereich, wer kommt in Anführungsstrichen nur aus dem und dem Bereich. Und ich glaube, das ist für eine Führungskultur, also für Führungskräfte immens wichtig. Bei Ihnen ist es jetzt ein bisschen kleiner, diese Bedeutung dann quasi für alle, wie Sie es gesagt haben, dass eben am Ende es genauso wichtig ist, ob der Koffer rausgetragen wird wie nicht, wie jetzt, wo man jetzt denken würde, im Hotel ist vielleicht das an der Rezeption das wichtigste Bindeglied oder so. Aber,
oder? Ja, und deswegen nehmen wir auch bewusst diese Kolleginnen und Kollegen, die eigentlich immer im Hintergrund sind, in die Sichtbarkeit, auf unseren sozialen Kanälen beispielsweise. Also ein Zimmermädchen bekommt einen ganz besonderen Dankeschön-Post dafür, was sie gemacht hat. Ein Spüler, eine Spülerin wird besonders in den Vordergrund gerückt. Ein Kollege aus dem Handwerksbereich oder IT.
Das war doch jetzt gestern, 20 Jahre, 25 Jahre?
25 Jahre zum Beispiel.
Ich verfolge Sie.
Ja, genau. 25 Jahre unser Kollege, ein Meisterpolsterer. Der macht so fantastische Dinge. Und wenn man dem mal die volle Bühne gibt, dann ist es für den unfassbar wichtig. Oder IT auch immer. Meistens kriegen IT-Kollegen in Unternehmen, die fahren immer unterhalb der Sichtbarkeit und die werden erst sichtbar, wenn der Server ausfällt oder der Rechner nicht mehr funktioniert.
Die Tickets nicht bearbeitet werden.
Aber dass man da mal reingeht, wenn es funktioniert und sagt, Wahnsinn, wie cool unser WLAN jetzt wieder funktioniert oder mein Rechner wurde innerhalb von 2 Stunden eingerechnet und der funktioniert wie eine Eins.
Das wird selbstverständlich
genommen. Genau, also diese ganzen Infrastrukturbereiche werden für selbstverständlich genommen und deswegen, da versuchen wir auch auszubalancieren. Und nicht nur, wenn man im Vertrieb ein tolles Projekt verkauft hat und viele Millionen irgendwie gerade realisiert hat, sondern auch die, die es dann abarbeiten müssen und die Infrastruktur dafür vorhalten müssen.
Jetzt haben Sie wunderbar die Brücke geschlagen, denn Sie haben in einem Interview gesagt, also das muss man ja natürlich den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, dass Sie die Unternehmenskultur sehr nach außen geben und darüber berichten und viele Videos, viele Artikel schreiben. Und Sie haben in einem Interview gesagt, Die Wahrheit ist, wir betreiben kein transaktionelles Marketing, das hatten Sie nämlich eben auch schon erwähnt, um möglichst viel Umsatz zu machen. Wir machen Marketing, um zu zeigen, wer wir sind, damit die Menschen wissen, wofür wir stehen. Für uns ist Marketing kein Verkaufsinstrument, sondern ein Haltungsmultiplikator. Mhm. Und wenn ich auf die Social-Media-Kanäle schaue, sehe ich, dass immer mehr, dass gerade auch Startups oder kleinere Unternehmen gar nicht mehr die Produkte in den Fokus stellen, sondern die Menschen auf einmal. Auf einmal gibt es so ganz viele Videos mit den Mitarbeitenden. Die Haltung wird irgendwie versucht rüberzubringen oder die Kultur. Nehmen Sie das auch wahr, diesen Wandel, dass im Marketing es mehr um das Innere jetzt geht, also um das Miteinander, um die Kultur, um die Haltung?
Ja, nehme ich auch so wahr. Also da kann ich noch mal kurz anknüpfen an die eine Frage. Hat sich das so durchgezogen bei uns seit 160 Jahren? Also bei meinen Urgroßeltern war es so, an erster Stelle stand der Gast, dann kam das Unternehmen und dann der Mitarbeitende. Da war sozusagen die Überschrift aus alt macht neu. Es war die damalige Zeit. Die haben bestimmt noch nicht so empathisch geführt wie wir, aber werteorientiert haben sie auch. Dann kamen meine Eltern, da war die Überschrift eher aus klein macht groß, unglaublich viel diversifiziert, unternehmerisch erweitert, immer mit Fremdkapital, das Haus etabliert am Markt. Da ist der Mitarbeitende schon an zweite Stelle gerutscht. Hieß aber auch immer noch Mitarbeitender und der Gast war immer noch am Anfang. Und bei mir war es jetzt sozusagen die Frage, was ist mein...
Was können Sie reingeben?
Was in das kann Hotel? Ich reingeben? Was ist meine Überschrift von meiner Zeit hier? Und da war dann die Überschrift aus Ich mach wir. Und das die Frage immer, ja, was bauen Sie jetzt neu? Und dann habe ich gesagt, ich baue nicht in Steinen weiter, sondern ich baue an unserer Haltung. Und deswegen, ich versuche Haltung anders zu definieren auch und Führung, weil das ist das, was bei uns in unserer Zeit jetzt, in dieser VUCA-Welt, ist die Führung noch viel wichtiger geworden, um überleben zu können, tatsächlich. Und ja, und deswegen rücke ich auch nicht so stark unser Produkt in den Vordergrund, sondern eher, wie wir führen, was unsere Werte sind. Ich glaube auch, dass wir als Unternehmer übrigens politisch sein müssen heutzutage. Wir müssen einen Beitrag dazu leisten, nicht nur, dass das Unternehmen gut läuft, sondern auch, dass unsere Gesellschaft gut läuft, dass wir unsere freiheitlich-demokratischen Werte verteidigen, dass wir aufpassen auf die Natur. Also wir in Familienunternehmen bezeichnen das immer als enkelfähiges Wirtschaften. Denken in Generationen und alles ganzheitlich integriert. Ja, das hilft uns, dass wir sowieso ökonomisch so angeschlagen sind, in Anführungszeichen, dass das nicht unser primärer Fokus ist, sondern dass wir eher unsere zutiefst menschenfreundliche und zugewandte Haltung in die Welt raustragen und damit einen positiven Unterschied machen. Und es ist tatsächlich so, dass ich viel angefragt werde, auch von großen Unternehmen, über unsere Führungskultur und unsere Führungsphilosophie zu sprechen und einen Impuls zu setzen, also im positiven Sinne zu infizieren, mit dieser Art zu denken.
Vielleicht ist aber Ihre Überschrift auch Sinnluxus stiften. Mhm. Denn Sie haben auch in einem Interview gesagt, wir können als Unternehmen keine sinnvollen Arbeiten anbieten, aber wir können Rahmenbedingungen schaffen, damit Menschen ihre Arbeit Sinn verleihen können.
Ganz wichtig. Also weil es immer heißt, wir müssen jetzt sinnvolle Arbeiten für unsere Kolleginnen und Kollegen schaffen. Das funktioniert nicht.
Das können nur die Individuen, sagen ganz viele Psychologen. Das können, ne,
können wir nur selber
einladen.
Genau.
Aber am
Ende, wir können nur Angebote machen.
Wie machen Sie das als Unternehmen, als Arbeitgeber?
Erstmal, indem ich weiß, dass ich in der Führung immer nur Angebote machen kann. Ich weiß um die Komplexität sozialer Systeme und ich weiß, dass ich nicht etwas kontrollieren kann oder bestimmen kann. Ich kann Angebote machen, die hoffentlich so gut sind, dass diejenigen, denen ich das Angebot mache, ihr Verhalten dann entsprechend anpassen, dann dadurch bessere Erfahrungen machen und dadurch sich kollektiv was verändert. Und ja, ich mache Angebote, ich gebe aber auch natürlich immer Feedback. Also viele sagen ja auch, ah ja, ihr mit eurer Friede, Freude, Eierkultur und mit eurer Vertrauen ist ja einer der wesentlichen Werte bei uns im Unternehmen. Diese Vertrauenskultur ermöglicht ja alles. Hm. Also es ist zutiefst berührend, was passiert, wenn sie Menschen Vertrauen schenken. Die wachsen wirklich im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinaus. Dann sagen viele, ja, und das ist ja alles viel zu esoterisch und es funktioniert doch nicht. Ich sage dann immer, es ist entscheidend, dass wir die Menschen mitnehmen und dass es auch kein blindes Vertrauen ist. Also es ist ein achtsames Vertrauen. Und wir balancieren dieses Vertrauen immer durch kritisches und konstruktives Feedback. Weil Menschen wollen auch lernen und sich entwickeln und sind angewiesen auf eine Rückkopplung. Und dieses gemeinsame Voranschreiten reflektiert darüber, was passiert, aber nicht in der Haltung, ich weiß es besser, nicht in der Haltung, ich versuche jetzt was zu drehen an der Schraube und da müssen alle mitgehen. So kann ich auch keine Unternehmenskulturen entwickeln. Die entwickeln sich gemeinsam. Und eine Unternehmenskultur äußert sich ja auch nicht darin, dass das Unternehmen sagt oder auf eine Hochglanzbroschüre schreibt, sondern was getan wird, wenn keiner zuguckt. Was passiert, wenn die Führungskraft nicht dabei ist? Was passiert, wenn der Kollege, die Kollegin alleine durchs Haus läuft und plötzlich den Müll auf dem Boden sieht? Sagt sie, auch da wird schon jemand anders kommen oder schnell weg, bevor ich dann vielleicht das aufräumen muss? Oder übernimmt er oder sie Verantwortung in dieser Haltung und hebt den Dreck auf? So was wir ja in der Führung immer machen. Wir sind ja sehr aktiv im Unternehmen. Das macht dann den Unterschied. Und vielleicht abschließend noch, es ist sehr einfach, das aufzuschreiben auf eine Hochglanzbroschüre. Die Werte aufzuschreiben, die Vision aufzuschreiben, die Mission aufzuschreiben. Ich sage immer, diese ganzen Werte sind nur semantische Höfe, solange man sie nicht jeden Tag mit Leben füllt. Es ist viel anspruchsvoller, das im täglichen Leben wirklich zu leben. Und da kommt dann bei manchen Unternehmen der Bruch. Und dann wird es noch schlimmer. Also wenn Sie irgendeine tolle Vision aufschreiben, eine tolle Mission, und die Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Betrieb wissen genau, das wird ja sowieso nicht gehalten. Wir leben ja was ganz anderes intern. Dann würde ich empfehlen, lieber gar nichts zu schreiben. Aber es muss passen. Es muss, und das, da gibt's ein sehr feines Gespür von Menschen, sowohl die im Unternehmen arbeiten, aber auch die Kunden, die Gäste, ob das stimmt oder nicht, ob das echt ist.
Was auch passen muss, ist ja der Mensch mit dem Job. Und bei Ihnen ist ja der Credo, wir lieben, was wir tun, und Sie versuchen, die Menschen dort einzusetzen, wo sie am besten aufgehoben sind. Und ich glaube, nur dann können wir ja auch Sinn verleihen dem Job, wenn wir ja da sind, wo wir unsere Stärken einbringen können. Und ich hatte mich gefragt in der Vorbereitung, das hört sich jetzt auch geschrieben sehr einfach an. Wir setzen dort die Menschen ein, wo sie am besten aufgehoben sind. Aber wie kriegt man das im Alltag raus? Weil sie sich die Zeit nehmen, weil sie zuhören? Oder gibt es irgendwie ein anderes Tool, was Sie benutzen, um das herauszufinden?
Also hauptsächlich fragen wir. Also es geht mehr um Fragen als um Erzählen, also um Sagen die ganze Zeit. Mehr zuhören, weniger senden als Führungskraft beispielsweise. Mehr wirklich da sein, und deswegen fragen wir, und wir sehen es ja auch, ob jemand strahlend morgens reinkommt oder bedrückt, ob es ihm oder ihr leicht von der Hand geht oder nicht. Und dann gehen wir in eine Diskussion und fragen, gibt es irgendeinen Platz, an dem Sie lieber sein wollen als an dem. Mein Lieblingsbeispiel, ich weiß nicht, ob Sie es auch schon einem dieser
Podcast. Aus der Spa.
Ja, genau.
Ja,
der Kollege,
gerne, ja.
Der in der Bar war und die Bar wirklich über mehrere, also ich glaube 12 Jahre war der in der Bar, hat er fantastisch diese Bar gemanagt, und irgendwann kam der nicht mehr so glücklich zur Arbeit. Woran haben wir es festgemacht? Haltung ein bisschen schlechter, keine strahlenden Augen mehr, nicht mehr so happy. Und dann haben wir ihn gefragt, was ist los? Gibt es Stress mit den Kollegen? Haben Sie Stress mit den Prozessen? Haben Sie Privatprobleme? Was fehlt Ihnen? Und dann hat er gesagt, ich bin konvertiert zum Buddhismus und ich finde, kein Mensch sollte mehr Alkohol trinken. In der Bar schwierig.
Schlecht aufgehoben.
Schlecht. Und dann haben wir nicht gesagt, da müssen Sie das Unternehmen verlassen, sondern wir haben gesagt, wo würden Sie gerne lieber arbeiten in unserem großen Kosmos, wo es eigentlich alles gibt? Und er hat gesagt, ich überlege es mir. 3 Tage später kam er und hat gesagt, ich möchte gerne in den Spa. Hat noch eine Zusatzausbildung gemacht, Energiearbeit, meditiert, glaube ich, 5 Stunden am Tag. Passt da jetzt hin wie Topf auf Deckel. Aber man kann ja auch in seinem Leben unterschiedliche Phasen durchmachen. Rahmenbedingungen verändern sich. Und wichtig ist, seinen Platz zu finden. Und deswegen ist unser Führungskredo, wir lieben, was wir tun. Weil wir glauben, wenn Menschen das tun, was sie wirklich lieben, dann werden sie darin erfolgreich sein. Aber noch viel mehr, wichtiger als erfolgreich, sie werden darin zufrieden sein. Und es fällt ihnen leicht fallen und sie werden da gerne hingehen. Und wir alle arbeiten so viel in unserem Leben, deswegen sollten wir einen Platz finden, bei dem wir das Gefühl haben, da bin ich richtig und das ist mein Kraftplatz.
Und Sie haben es, glaube ich, richtig angesprochen. Entweder die Führungskraft, die es sieht und fragt, oder eben auch eine Kultur schaffen, wo der Mitarbeiter die Hand heben kann,
ja,
und das auch äußern kann. Ja. Weil in vielen Unternehmen haben ja auch einige Menschen ist vielleicht Angst zu äußern, zu sagen, hey, ich bin vielleicht am falschen Platz.
Es ist auch so, dass mir häufig gesagt wird, ja, Frau von Kretschmann, Sie sind da in der Führung, Sie können ja alles machen, worauf Sie Lust haben. Dass es für Sie sinnstiftend ist und Ihnen Freude macht, dass Sie an Ihrem Kraftplatz sind, kann ich verstehen. Aber wie sieht's aus mit Ihrem Zimmermädchen? Ja? Und dann sage ich auch immer, es stimmt. Zimmermädchen, das ist eine ganz anspruchsvolle, unglaublich anstrengende Arbeit, für die diese Kolleginnen und Kollegen wirklich meinen höchsten Respekt haben und dafür auch unglaublich gewertschätzt werden müssen. Und ich habe gesagt, und wenn Sie bei uns sind, dann werden Sie es erleben, dass diese Zimmermädchen oder Zimmerdamen, dass die diese Zimmer mit Liebe machen. Das eine ist ja, wir lieben, was wir tun. Und wir müssen aber auch immer Arbeiten machen, die anstrengend sind und manchmal auch schwierig sind. Aber auch das ist eine Entscheidung in der Haltung. wir sagen immer, wir lieben, was wir tun, oder wir machen das, was wir machen, mit viel Liebe. Das macht schon mal einen riesen Unterschied. Und dann werden Sie diese Zimmerdame erleben, dass sie sagt, unsere Vision ist es, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente erleben. Und wenn der Gast, der vielleicht gerade eine schwierige Diagnose bekommen hat, abends in sein Zimmer kommt und ich habe mit Liebe sein Bett aufgedeckt und habe da eben auch vielleicht etwas gemacht, was ihn erfreut oder sie erfreut, und ich habe dafür gesorgt, dass es makellos sauber ist, weil er eben auch, apropos Chemotherapie, keine einzige Staubflocke hier haben darf, dann habe ich einen riesen Unterschied gemacht für diesen Gast und auch ein bisschen die Welt besser. Mhm. Im Kleinen. Das ist tatsächlich etwas, was unglaublich berührt. Und dieses Gefühl, von Teil von etwas Größerem zu sein, macht unglaublich viel mit den Menschen, die Teil dieses gemeinsamen Traums sind. Und das ist tatsächlich so, dass unsere Kolleginnen und Kollegen eben das Gefühl haben, sie sind Teil von etwas Größerem. Und da geht es nicht um Geld. Und wir wissen auch, dass wir da im Prozess sind und dass wir da sehr demütig sind, weil sich kann sich immer wieder auch ändern. Und dass wir jeden Tag etwas dazu beitragen müssen, dass wir diese Kultur aufrechterhalten. Hm. Und das ist echte Kulturarbeit. Und das ist echte Führungsarbeit. Und das macht dann den Unterschied her.
Jetzt haben wir zwei Säulen schon betrachtet, Frau von Ketschemann. Wir haben jetzt auf der einen Seite über die Mission und Vision gesprochen. Wir haben jetzt sehr ausführlich über die Unternehmenskultur, die ja bei Ihnen wirklich sehr besonders ist. Das ist ja auch der Grund, warum ich Sie besucht habe. Und die dritte Säule, die Sie ja gesagt haben, ist ja die Führungskultur, die Führung. Wie können sich jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen Ihre Führung vorstellen? Was für einen Führungsstil haben Sie? Wie führen Sie?
Wir folgen dem Ansatz von Servant Leadership. Also wir verstehen uns als Diener unserer Kolleginnen und Kollegen. Unsere Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die ihr ganzes Potenzial entfalten können und hier einfach zufrieden sind. Das ist sozusagen die Überschrift, wobei Servant Leadership für uns kein Konzept ist, sondern eine echte Haltung. Und das bedeutet, dass wir eben diese Vision und Mission formulieren, das ist ja eine Führungsaufgabe auch, dass wir diese Vertrauenskultur schaffen, dass wir eine Fehlerkultur schaffen, indem wir gute Angebote machen, dass Menschen lernen, wenn sie Fehler machen, dass es eine Wachstumschance ist, also dass da keiner beispielsweise irgendwie jetzt Sanktionen damit erfährt, sondern dass wir gemeinsam auch lernen, dass wir psychologische Sicherheit schaffen. Ist ja eine ganz wesentliche Grundlage, auch übrigens für High-Performance-Teams. Da gibt es auch wunderschöne wissenschaftliche Analysen, was es bedeutet, wenn Angst in Unternehmen herrscht, wie dysfunktional es ist und wie ineffizient dann die Prozesse auch werden und wie kontraproduktiv das ist für das unternehmerische
Ergebnis. Mein Beispiel immer nur als Ergänzung, Google, die gezeigt haben, dass in Teams, wo hohe psychologische Sicherheit herrscht, die Ziele um 19% übertroffen haben und dort, wo keine psychologische Sicherheit geherrscht hat, die Ziele um 17% untertroffen. Ja. Das ist eine Diskrepanz von fast 40%, was auf Ziele ausgeht. Also nochmal als Unterstützung, genau. High Performance.
Und das ist eine Führungsleistung. Hm. Wie schaffe ich es, dass psychologische Sicherheit im Unternehmen.
Mögen Sie ein Beispiel geben, wie Sie es vielleicht im Alltag konkret machen? Oder gibt es da vielleicht einen, um sich das ein bisschen konkreter vorzustellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen?
Also beispielsweise, wenn Fehler passieren, dass die eben offen angesprochen werden. Dass man sagt, Achtung, da ist das und das passiert, dass das transparent gemacht wird. Und dass man dann guckt, was können wir als Unternehmen besser machen, was können Einzelne besser machen beim nächsten Mal, damit dieser Fehler wieder vermieden wird. Und der Fehler nicht unter den Tisch
haben Sie das auch schon gemacht, über Ihre Fehler zu sprechen?
Immer. Wir hatten auch mal in einem Abteilungsleiter-Meeting den Fehler des Monats. Habe ich auch mit einem von mir angefangen. Also mir passieren natürlich auch die ganze Zeit Fehler. Und dass man dann eben erstmal in eine zuhörende Position geht, nicht sofort in eine Bewertung, nicht sofort im Angriff, nicht sofort den Schuldigen sucht, sondern zu sagen, okay, was ist denn da passiert? Was können wir beim nächsten Mal besser machen? Wer hat welchen Anteil? Auch immer zu gucken, weil wir sind ja eben ein soziales System, was sich gegenseitig bedingt. Jeder hat da irgendwo immer einen Anteil. Also diese Fehlerkultur beispielsweise sehr konstruktiv zu leben. Und das macht natürlich, das fängt ja bei mir an. Also wenn ich in der Führung damit gut umgehe, wenn ich selber Fehler mache oder wenn andere Fehler machen, dann ist das vorbildhaft, wie andere auch damit umgehen können. Was ist noch psychologische Sicherheit? War natürlich auch diese Beschäftigungsgarantie, dass die Kolleginnen und Kollegen wussten, okay, wenn sowas passiert, die stehen auf unserer Seite. Das sind jeden Tag hunderte kleine Momente, bei denen man merkt, das gibt Sicherheit.
Und was macht eine gute Führungskraft aus, wenn sie sich auf eine Kompetenz vielleicht sich konzentrieren müssten oder nur eine nennen dürften? Was würden Sie sagen oder was erwarten Sie auf einer guten Führungskraft?
Eine gute Führungskraft für mich schafft es, erstmal, dass Führung überhaupt stattfindet. Weil häufig sind Menschen an Positionen aus fachlicher Kompetenz und nicht aus Führungskompetenz. Die sehen Führung erstmal als mühsam, schwierig. Deswegen bin ich schon mal froh, wenn eine Führungskraft überhaupt diesen Führungsaspekt lebt. Und zwar schon auf allen Ebenen. Also erstmal bei sich selber, Selbstführung, damit beginnt es natürlich. Also ich kann ja nur andere führen, wenn ich mich selber auch einigermaßen führen kann. Das setzt voraus, dass ich meine Muster kenne, meine Neigungstendenzen kenne, meine Bewertungstendenzen, dass ich darüber reflektiert bin. Dann eine bilaterale Führung, das mit dem Kollegen und der Kollegin, dann eine Teamführung und dann eine Unternehmensführung. Ja, eine gute Führung bedeutet für mich, dass ich führe, dass ich Entscheidungen treffe unter Unsicherheit. Also Führung ist ja auch so was Schönes, Decision as a Service von Führung, dass ich auch fokussiere, kommuniziere und eine gute Führungskraft mag Menschen. Ich habe auch in einem Post mal geschrieben, wer führen will, muss Menschen lieben. Das war ein bisschen provokativ, aber zumindest mögen. Ich muss mich für das Gegenüber interessieren. Eine gute Führungskraft sieht das Gegenüber, wertschätzt es und fördert es. Das sind so die drei Kernpunkte, würde ich sagen.
Und Sie hatten es ja eben schon angesprochen, was Ihnen so ein bisschen als Kritik ja manchmal kommt, ist ja so diese Friede, Freude, Eierkuchen-Mentalität oder. Und ich habe es auch bei anderen Unternehmen erlebt. Wir waren bei Rossmann, der das dann auch offen und ehrlich zugegeben hat, dass er gesagt hat, wir legen sehr viel Wert auf diese Harmonie, auf dieses Miteinander. Und eine Konsequenz aber davon ist, dass manchmal dann Konflikte nicht angesprochen werden, weil eben die Harmonie gewahrt werden möchte. Wie gehen Sie mit Konflikten hier im Unternehmen um, damit die einerseits nicht unter dem Teppich gekehrt werden und dann zwei Jahre später, ein Jahr später richtig eskalieren? Wie gehen Sie hier mit Konflikten im Unternehmen um?
Also das habe ich übrigens auch gelernt, dass Konflikte unheimlich wichtig sind. Also ich habe ja noch mal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach und habe das auch über meine Lebensgefährtin, die wirklich ein super Coach ist und ganz viel mit Konfliktmanagement auch zu tun hat, noch mal einen anderen Blick auf Konflikte auch bekommen. Unternehmen sind um Konflikte herum gebaut. Sobald sie in eine Arbeitsteilung reingehen, haben sie unterschiedliche Abteilungen und dann wollen die einen das eine und die anderen das andere systemimmanent. Sales im Marketing verkauft immer alles. Für den Gast oder für den Kunden. Ist alles immer möglich, alles immer ganz kurzfristig, alles in jeder Menge und sowas. Und dann kommt Produktion und sagt, wie soll man das eigentlich machen? Das heißt, dieser Konflikt, der ist da und wie gehen wir mit dem funktional um? Und das ist erstmal der Blick darauf, dass Konflikte wichtig sind in Unternehmen. Ist eine ganz wesentliche Transformationsressource. Und wir sind ja ein Familienbetrieb und wir haben diese beiden Systeme. In der Familie gilt der Wert der Harmonie. Kinder, streitet euch nicht. Im Unternehmen ist Konflikt essentiell zur Transformation. Und da die Bedeutung von Konflikt zu übersetzen, auch den Kolleginnen und Kollegen, also wenn die sich beispielsweise verhackt haben wegen irgendeiner Fragestellung, dann nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oder einigt euch jetzt, sondern einfach darauf zu gucken und sagen, okay, was will uns dieser Konflikt eigentlich sagen? Wo ist das eigentliche Thema? Wo haben wir unterschiedliche Interessen, die wir irgendwie managen müssen? Und deswegen glaube ich, gibt es übrigens auch ein sehr schönes Buch, glaube ich, von Klaus Eidenschink über Konflikte, wie wir mit den Konflikten umgehen. Also, dass wir zum einen dysfunktionale Konflikte, die wirklich nichts bringen, versuchen zu beenden. Fehlende Konflikte kann ja auch sein. Wenn sie zu harmoniebedürftig sind, dann werden wir träge und das Unternehmen wird immer schlechter. Also an einer Stelle muss Führung auch Konflikte bewusst schüren, initiieren, damit da wieder ein bisschen Energie reinkommt. In dem Sinne hat Führung eine unheimlich progressive Rolle. Ja, dass sie eben auch Konflikte dann anzettelt, in Anführungszeichen. Und die Konflikte dazwischen, die müssen irgendwie reguliert werden. Ja, gut. Und das bedeutet, glaube ich, dass man einfach ein gutes Konfliktmanagement hat. Und dafür gibt's Tools. Da kann man Führungskräfte eben in die Lage versetzen, wie geht man mit Konflikten gut um?
Genau. Die Frage ist nämlich nicht, ob Konflikte stattfinden in Unternehmen, sondern wie man mit denen umgeht.
Genau.
Da gibt es auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, gibt von Friedrich Glasel diese Konflikteskalationsstufen, diese neuen, wo man eher dann intervenieren muss als Führungskraft. Ne? Denn das ist ja die Aufgabe der Führung, überhaupt Konflikte wahrzunehmen, bevor sie dann eskalieren, damit sie halt gar nicht auf diesen Stufen bis zur Eskalationsstufe 9 dann eben kommen.
Ja, aber wie gesagt, es ist genauso, also wenn Sie in einem toxischen System sind, wo nur Konflikte stattfinden, ist genauso schlimm, wie wenn Sie in einem System sind, in dem gar keine Konflikte stattfinden. Deswegen, man muss in dieses Mittelfeld reinkommen.
Und wo Konflikte entstehen könnten, wäre ja in der generationsübergreifenden Zusammenarbeit. Sie arbeiten doch mit ihrer Mutter zusammen, die sie jetzt auch öfters erwähnt haben. Ich habe sie auch heute, wie gesagt, beim Frühstück gesehen. Sie ist sozusagen gegenwärtig, sie ist auch da. Was können die Zuhörer und Zuhörerinnen von Ihnen beiden vielleicht lernen oder mitnehmen? Weil ich kann mir ja schon vorstellen, Sie haben es ja auch eben gesagt, die hatten ja eine ganz andere Zeit, ganz andere Werte oder ganz andere Ziele als Sie jetzt, die jetzt ein bisschen mit Sinn kommt und mit ein bisschen KPIs, klar wichtig, aber ne, wir wollen Sinnmaximierung an den an die erste Stelle stellen. Wie funktioniert Ihre Zusammenarbeit?
Also ich klopfe jetzt da mal auf Holz. Ich glaube, dass unsere Nachfolge, die jetzt seit 15 Jahren stattfindet, wirklich gelungen ist im Durchschnitt, sehr gelungen, so würde ich sagen. Und ich arbeite noch mit beiden zusammen. Wie gesagt, mein Vater, meine Mutter haben die Betriebsgesellschaft immer zusammengeführt und er war noch in der Besitzgesellschaft zusätzlich Geschäftsführer. Seitdem ich 2012 rein bin, ist er aus der Betriebsgesellschaft raus und nur noch in der Besitzgesellschaft. Und meine Mutter und ich führen die Betriebsgesellschaft mit den 165 Kolleginnen und Kollegen. Zu Ihrer Frage, was ist gut gelaufen? Ich glaube, es sind verschiedene Aspekte. Das eine ist, dass meine Eltern schon mal Nachfolger waren, als dritte Generation. Das heißt, wir konnten im Prozess immer wieder auf die vorherige Nachfolge rekurrieren und sagen, wenn wir uns zum Beispiel gezofft haben über eine Investition, mein Vater und ich da aneinander geraten sind, ich wollte Bäder umbauen, er wollte den Gartensaal umbauen, dass meine Mutter dann irgendwann auch auf der Ebene gesagt hat, weißt du noch, Vater, als du dich mit der Uromi gestritten hast, da hast du dich doch auch durchgesetzt und so. Das war so am Anfang, als es in die Konflikte auch reinkam. Das heißt, es war ein Vorteil, dass die das auch schon mal durchgemacht hatten und auch schon mal Nachfolger waren. Ein Vorteil war, dass ich durch meine systemische Ausbildung viel über Familienunternehmen verstanden habe, über diese beiden unterschiedlichen Systeme, die da zusammenkommen, in dieser Mischung aus Rationalität und Emotionalität und diese unterschiedlichen Rollen, Verhaltenserwartungen, zumindest theoretisch wusste. Das hat mir geholfen, die eine oder andere Situation gut zu reflektieren und dann daraus gute Schlüsse zu ziehen. Es war auch gut, dass meine Lebensgefährtin eben systemische Beraterin, Coach war und mich dann auch immer wieder zum Einordnen unterstützt hat. Ganz entscheidend war, dass meine Eltern und auch ich immer wieder in der Lage waren, auch bei ganz notwendigen Konflikten, kam ein sehr schöner Artikel in der FAZ, wer gute Nachfolge machen will, muss sich gut streiten können. Wir konnten gut streiten. Also wir konnten immer wieder auf einer Metaebene dann da drauf gucken, was ist da eigentlich passiert, wo ist vielleicht Familienkommunikation ins Unternehmen eingebrochen und umgekehrt. Und wir sind immer wieder in eine gute Arbeitsfähigkeit gekommen. Und das liegt daran, glaube ich, dass wir sehr gut verbunden sind. Also ich sage immer, uns verbindet ein tiefes Band der Liebe und dieses Band der Liebe trägt eben auch die notwendigen Konflikte. Konflikte sind essentiell bei Nachfolge. Man kann als Nachfolger zwei Fehler machen. Entweder man macht alles wie die Eltern, aus Harmoniesucht oder aus Harmoniegründen, aus einer Rollenerwartung aus dem Familiensystem heraus. Das ist sehr schwierig fürs Unternehmen, weil es dann keine Transformation in die nächste Generation kommt. Oder man macht sozusagen das Gegenbeispiel, macht alles anders, aus Trotz oder weil man sagt, jetzt bin ich der Chef und ihr habt nichts mehr zu sagen. Und das wiederum ist schwierig, weil man da nicht auf das Bewährte zurückgreift, was das Unternehmen auch ausmacht. Und letztendlich geht es wie im Leben oder wie im Transformationsprozess immer um ein geländegängiges Navigieren zwischen den Extremen, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Lernen und Verlernen, zwischen Fluss und Form, zwischen Hierarchie und Selbstorganisation. Da gibt es ja immer dieses, und wie schafft man es, dazwischen ganz gut hin und her zu kommen? Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen in der Form. Wir sind immer noch drin in der Nachfolge. Aber es ist so, in dem Maße, in dem ich stärker rein bin, sind meine Eltern stärker raus. Und was wirklich, was ich meinen Eltern, was auch sehr besonders war, ist, dass mein Vater wirklich auch mich dann so ganz, dass er sich ganz rausgezogen hat irgendwann, nach ein paar Jahren, das hat ja auch gedauert, aber dass er diesen Wechsel auch vorgenommen hat, das ist auch stark. Wenn man 60 Jahre lang sozusagen mit, der ist ja hochgradig identifiziert auch mit dem Betrieb, dann zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück und meine Mutter eben auch mir immer sagt, also du bist jetzt der Chef, ich arbeite dir noch zu, aber du hast jetzt das Sagen. Mhm. Und gleichzeitig am Anfang mir immer den Rücken gestärkt hat, beide. Also es war nie der Fall, das, was in anderen Betrieben manchmal passiert, kommt der Nachfolger, die Nachfolger in den Betrieb und die Kollegen sagen dann, oh, gehen dann noch zum Seniorchef und sagen, das, was der Juniorchef da gemacht hat oder die Juniorchefin gemacht hat, ist ja ganz schlecht. Und der Seniorchef oder die Seniorchefin dann sagen, stimmt, einfach vom Tisch wischen. Und meine Eltern haben eben es immer geschafft, dass wir nicht getrennt wurden und dass da keiner dazwischen konnte, auch wenn ich neue Dinge gemacht habe, die vielleicht dem einen oder anderen nicht so gefallen haben im Betrieb.
was ich jetzt daraus mitnehme, weil natürlich nicht im betriebswirtschaftlichen Kontext überall mit Liebe hantiert wird, das ist jetzt hier das Besondere an der Familie, aber es braucht eine gute Verbindung, eine solide Verbindung. Ich hatte jetzt aus einer Podcast-Folge mit Cordula Stratmann, die ja Paartherapeutin ist, rausgehört, man muss immer noch über Witze lachen können. Also egal, wie verstritten man ist und egal, wie man braucht diese Momente, wo man immer noch herzlich zusammen lachen kann. Wenn das gegeben ist, dann kann man über alles sprechen. Aber wenn das verloren wird, dieses nicht mehr miteinander lachen über Kleinigkeiten, dann ist gefährlich, diese Beziehung.
Absolut.
Aber das nehme ich mit, dass es eine Grundverbindung braucht und dass wir eben lernen müssen, richtig sich zu streiten oder mit Konflikten richtig umzugehen.
Unbedingt.
Das nehme ich jetzt aus Ihrer Antwort mit. Und zum Abschluss habe ich ein Thema. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Frau von Kretschmann. Ich gucke immer schon auf die Uhr. Wir überziehen ein bisschen, aber ich finde es total spannend. Möchte ich noch auf Sie als Person ein bisschen schauen, denn Sie haben Unternehmensberatungen aufgebaut. Also Sie kommen klassisch aus der Unternehmensberatung. Sie waren in St. Gallen. Sie haben dort promoviert. Jetzt könnte man ja meinen, Sie sind klassisch KPI-orientiert. Totaler Fokus auf Gewinnmaximierung. Wir haben jetzt, hoffentlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, in den letzten Minuten schon erfahren, dass es bei Ihnen nicht der Fall ist, sondern dass Sie genau das Gegenteil sind. Und ich habe mich gefragt, war das denn schon immer so? Also waren Sie auch in der Zeit der Unternehmensberatung schon auf Sinnmaximierung? Waren Sie dort auch schon mehr auf diese Werteorientierung und nicht dieses klassisch, was wir als Berater kennen, KPI-orientiert, Gewinn, 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 Wachstum, Wachstum, höher, schneller, weiter? Oder gab es ein besonderes Erlebnis, Ereignis, wo sich es bei Ihnen gedreht hat?
Ja, das ist eine gute Frage, weil die bekomme ich öfters mal gestellt. Ich glaube, dass diese sehr starke Fokussierung auf Werte schon immer bei mir drin waren. Und ich glaube, das kommt daher, dass ich eben in einem Familienunternehmen oder in einer Unternehmerfamilie groß geworden bin, die ein sehr spezielles werteorientiertes Grundverständnis hatte. Also diese Haltung als ehrbarer Kaufmann und ehrbare Kauffrau. Da geht es viel um Vertrauen, um Integrität, um Wertschätzung, um Fairness. Und das war immer schon präsent. Das hat sich dann nochmal verstärkt durch meinen Sport. Ich habe früher leistungsmäßig Hockey gespielt. Und vieles, was ich da gelernt habe, war unglaublich führungsrelevant. Also das sich einbringen in eine gemeinsame Idee, das Vertrauen auf die Mitspieler, der faire Umgang mit Mitspielern, auch mit Gegenspielern, das Verlieren können, das sind ja alles sehr unternehmerische Kompetenzen, die man da aufgebaut hat. Und als ich dann angefangen habe in der Unternehmensberatung, haben wir natürlich auch auf gute Prozesse, eine gute Ökonomie geguckt, aber es war immer auch ein starker Fokus auf Menschen, auf Team. Und ich bin einfach ein absoluter Teamplayer. Ich kann, wenn ich die richtigen Menschen um mich habe, eigentlich alles machen oder gerne machen. Ja, das habe ich immer gesagt, auch mit meinen damaligen Kolleginnen und Kollegen. Wir können auch, was weiß ich, eine Wäscherei aufmachen oder ein Zementwerk oder irgendwas. Hauptsache, wir arbeiten zusammen. Und jetzt hat es sich diese unfassbare Fügung ergeben, dass ich hier im Europäischen Hof mit diesem Familienbetrieb quasi alles zusammengekommen ist. Diese Möglichkeit, diese Art der Führung zu leben an einem Ort, der beseelt ist und der quasi ein Familienmitglied ist. Und dann in einer Branche, die mir Spaß macht und. Also das ist jetzt wirklich ein großes Privileg, was sich da für mich ergeben hat einfach. Und
aber dann würden Sie sagen, es war schon immer gegeben.
Es war schon immer gegeben und zugleich habe ich es natürlich noch mal ganz anders fokussiert und noch mal weiterentwickelt. Mhm. Also es war schon immer irgendwie da, aber ich habe, so wie damals die Vision, habe ich durch diese Formalisierung, durch den Fokus, ist es noch mal so präsent geworden und es ist wie sowas, was schon immer da war, ist massiv in den Vordergrund gekommen.
Aber passt ja zur Psychologie, ne? Wenn man sich Ziele aufschreibt, ne? Dann schaffen es ja die Menschen eher, diese Ziele zu erreichen.
Und das
ist ja wie bei Ihnen auch,
wenn es steht. Also und auch dieses, als es da stand, das hat ja auch, hat es wie so ein Kraftfeld sich aufgebaut. Mhm. Es war auch eine Fokussierung von Energien, die dann ja stattgefunden hat. Das war unglaublich. Und deswegen interpretiere ich, ich habe ja immer noch KPIs, ich sage nur nicht mehr Key Performance Indicators, sondern Kindness Performance Indicators. Also ich interpretiere sie ein bisschen um und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil diese sehr harte, klassische Ausbildung, die ich hatte, also mit einer Banklehre bei einer Deutschen Bank und dann Studium in St. Gallen und die Promotion und dann Unternehmensberatung und sowas, da wird man ja sehr schnell in so eine Schublade gesteckt. Und dann habe ich auch noch so ein Äußeres, dass ich immer im schwarzen Anzug rumlaufe und sowas, das ist wie so eine Art.
Ja, heute in Blau.
Ja, ich habe gedacht, ich muss mal einen Unterschied machen.
Deswegen darf ich in Schwarz auftreten.
Ja, genau. Ja. Und das ermöglicht mir, dass ich Dinge sagen kann zu Menschen, die so was normalerweise gar nicht hören würden oder sich anhören. Denn sie sagen, okay, die kommt quasi aus meinem Beritt, sehr ökonomisch, sehr klassisch, sehr, sehr vielleicht streng sogar. Mhm. Und dann kommt die mit sowas wie Sinn und Purpose und Menschlichkeit und Zugewandtheit. Und da gibt es erstmal so eine kleine Irritation. Und dann öffnet sich aber wie so eine Tür. Also das heißt, in einem gewissen Sinn bin ich wie so ein kleines trojanisches Pferd, weil ich am Ende was rauskommt, mit dem Menschen gar nicht erstmal gerechnet haben. Aber dadurch, dass sie erstmal zugehört haben, verfängt es dann an der einen oder anderen Stelle. Und das ist etwas, was mich auch motiviert, das immer weiter zu machen, weil ich schon merke, diese Art und Weise, wie wir führen, diese Art und Weise, wie wir hier auf die Welt gucken, macht etwas mit dem Gegenüber. Und das macht dann eine Veränderung in anderen Systemen. Und ich sage immer, wir können die Welt nicht verändern, aber wir können jeden Tag einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir in einer Welt leben, in der wir gerne leben wollen. Und deswegen freuen wir uns, wenn wir jeden Abend ins Bett gehen und irgendeiner sagt, ah, das war aber interessant oder das, die haben mich zum Lachen gebracht oder die haben mir geholfen oder und sei es nur, ein Lächeln zu schenken oder die Tür aufzuhalten oder die Hand zu halten. Mhm.
Passend dazu, Sie haben es jetzt gerade gesagt, dass Sie auf der einen Seite so und so wahrgenommen werden und auf der anderen Seite aber genau die Gegenteile auch haben und viele dann überrascht sind. Sie haben in einem Post, haben Sie das Thema Androgynität aufgemacht, weil Sie das als manchmal als Feedback bekommen unter Ihren Videos, unter Ihren Kommentaren. Und Sie haben es jetzt nicht als Schimpfwort wahrgenommen oder als negative Kritik, was man wahrnehmen könnte, sondern Sie haben es eher als Kompliment wahrgenommen. Mögen Sie es den Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, warum?
Ja, ich glaube, ich habe diesen Post gemacht, als Mark Zuckerberg jetzt wieder angefangen hat, mit dieser Männlichkeit da, das ganze Diversity-Programm da abzuschaffen und. Und ich habe es gemacht, weil ich es so wichtig finde, dass wir in gemischten Teams arbeiten und dass wir all unsere Anteile, die wir haben, gut integrieren. Und tatsächlich ist auch bei uns so, wir haben 40% Männer bei uns im Team, 60% Frauen, auch übrigens in der Führung. Und beides ist wichtig zu haben. Ich habe es gerade schon gesagt, dieses Spannungsfeld zwischen den Extremen. Und wir brauchen beide Seiten. Also wir müssen immer darauf achten oder sollten darauf achten, dass wir nicht in die eine Seite kippen. Und dafür braucht es die balancierende andere Seite. Also dieses schöne Beispiel, jeder Wert kann ja auch kippen. Also viele sagen uns ja auch, ja, boah, ihr seid ja so wahnsinnig großzügig. Ja? Aber großzügig kann auch, wenn wir zu stark in dieses Feld reingehen, wird Großzügigkeit zur Verschwendung. Und genauso ist Sparsamkeit gut, aber wenn sie zu sparsam werden, dann ist es Geiz. Und deswegen ist es so wichtig, dass man immer beide Seiten im Blick hat.
Aber das wollte ich Ihnen als Kompliment auch zurückgeben. Denn das hat Schulz von Thun ja in der Podcast-Folge auch gesagt, dass wir diese Schwestertugend eben brauchen. Ne? Diese Balance. Und das wollte ich Ihnen als Kompliment auch mal mitgeben, weil ich das so von außen betrachtet so wahrnehme, dass Sie es schaffen, genau diese Pole, diese Gegenpole irgendwie zu vereinen. Also auf der einen Seite diese Seriosität, dieses sehr Klassische und auf der anderen Seite trotzdem dieser Humor und trotzdem dieser Fokus auf Sinn. Und ich fand dann Ihren Post, für die Zuhörer und Zuhörerinnen kann man auch auf LinkedIn nachlesen, zu Androgynität so toll, weil ich mich gefragt habe, im 21. Jahrhundert müssen wir wirklich noch über weibliche Eigenschaften und über männliche Eigenschaften reden oder müssen wir nicht einfach über Eigenschaften einer Führungskraft oder eines Unternehmers oder einer Unternehmerin sprechen? Und deswegen fand ich das so wohlwollend, weil ich so dachte, natürlich ist es doch ein Kompliment, wenn man beides vereint. Wäre doch total blöd, wenn Sie jetzt nur weibliche Eigenschaften oder Kompetenzen hätten oder nur männliche. Und ich finde es wie gesagt, Quatsch, überhaupt noch in weiblich und männlich das so zu unterscheiden, weil ich finde, eine gute Führungskraft macht gewisse Kompetenzen aus und denen jetzt einer Frau oder einem Mann zuzuordnen, finde ich jetzt nicht mehr so zeitgemäß. Deswegen fand ich das so wohlwollend, das zu lesen.
Ja, ich meine, ich glaube aber trotzdem, dass es noch einen Moment dauert, bis das sich noch verändert, wirklich, dass wir auch die jungen Menschen, die jetzt groß werden, anders sozialisieren, nicht mehr in diesen Rollen, Stereotypen großziehen. Wir vereinen eben auch Tradition und Moderne und wir wollen kein steifes Haus sein, vor dem man vor Ehrfurcht erstarrt, sondern wir balancieren diese Professionalität, diese herzliche Professionalität, auch Exzellenz auf einer Seite, eben immer mit Humor und mit einer Lockerheit. Und das ist tatsächlich etwas, das versuchen wir immer auf einer höheren Ebene auch zu beobachten. Wohin tendieren wir jetzt gerade ein bisschen mehr? Und Ja, also ich glaube auch, es ist immer gut, auch wenn ich was nicht habe übrigens, auch wenn angenommen, ich wäre jetzt sozusagen extrem weiblich, dann das auch nicht abwertend zu sehen, sondern dann zu gucken, okay, wie balanciere ich jetzt meine Eigenschaften? Wen muss ich mir zusätzlich ins Team holen, um das zu balancieren? Und das machen wir hier auch, wenn wir Teams zusammenstellen. Also wenn wir beispielsweise Menschen haben, die unglaublich verbindend sind, unheimlich harmonisch, unheimlich wichtig sind auch für die Unternehmenskultur, dann braucht der oder die jemanden an seiner Seite, der auch die andere Rolle wahrnimmt, nämlich auch mal streng zu sein, kritisches Feedback zu geben, wenn er oder sie das nicht selber entwickeln kann. Und dann ist es so wichtig, dass wir in der Führung diese andere Rolle auch wertschätzen. Weil es gibt ja auch angenehmere Rollen und weniger angenehme Rollen. Also wenn sie immer derjenige sind, der kritisches Feedback gibt, dann ist es häufig in Unternehmen, wird der eher kritisch gesehen. Oh, der schon wieder und jetzt nörgelt er wieder rum oder jetzt ist er so kritisch oder jetzt so perfektionistisch oder. Und dass man dann aus der Führungssicht aber sagt, boah, der ist ganz wichtig für uns und immer sagt, vielen Dank, dass du so kritisch bist. Weil wir sind es offensichtlich nicht und es hilft uns aber extrem dahin zu gucken, wo wir nicht hingucken. Mhm. Ja. Also es eben auch rauszugehen aus so einer Bewertung und einer Abwertung, sondern hinzugucken, ah, was ist und was brauchen wir, um möglichst ganzheitlich zu sein und die Teile eben auch zu integrieren.
Ich habe noch zwei abschließende Fragen zu Ihrer Person und dann sind wir schon am Ende. Weil ich fand es erstaunlich, ich habe viele Interviews mir angeschaut. Es gibt einen Film über Sie, wo Sie ja ausgezeichnet worden sind und da ist Ihre Mutter zu Wort gekommen. Und wir hören mal kurz rein, was Ihre Mutter, sind 3 oder 4 Wörter, über Sie gesagt hat.
Sie ist immer ausgeglichen, immer liebenswert und immer klug durchdacht.
Und ich habe mich gefragt, wie schaffen Sie es, diese Energie, diese Ausgeglichenheit am Tag hier in einem Hotel, wo man ja wirklich sagt, im Vergleich zu einem anderen Unternehmen vielleicht, wo wirklich ja der Zeitdruck da ist, wo auch kurzfristig schnell irgendwie entschieden werden muss, wie schaffen Sie es, in dieser Ausgeglichenheit zu bleiben und trotzdem noch klug zu entscheiden?
Ich glaube, das Geheimnis ist tatsächlich, dass ich meinen Kraftplatz gefunden habe hier, dass ich wirklich liebe, was ich tue und hier jeden Morgen total gerne reinkomme und auch mit all dem umgehe, was da passiert, weil es ist ja wirklich nicht planbar. Also jeden Tag passieren 10 Dinge, mit denen habe ich nicht gerechnet. Ich fange eigentlich um 18 Uhr abends an, so richtig zu arbeiten, was ich mir vorgenommen habe. Aber das ist das Eigentliche, dass ich hier einfach am richtigen Platz bin, dass ich glaube, dass ich Teil von etwas Größerem bin und dass ich das einfach unheimlich gerne mache. Und dadurch bin ich, glaube ich, zufrieden und freue mich. Und zugleich habe ich auch so gewisse Routinen und Rituale, die ich aus Selbstfürsorge für mich auch mache, die mich dann auch stabilisieren, weil ich glaube, ich kann nur gut für andere auch wirken, wenn ich selber in einer guten Verfassung bin und in einer guten Form. Und deswegen ist es auch meine Aufgabe, da gut auf mich aufzupassen und Dinge zu machen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun.
Ich habe ja noch eine kleine Überraschung für Sie am Ende, aber die abschließende Frage im Podcast ist, was würden Sie den Zuhörern und Zuhörern empfehlen, was wir zukünftig anders machen sollten? Denn das Motto von uns, von den Detox Rebels ist, wir sollen ja nicht mehr machen, sondern es anders machen. Gibt es so eine Sache, die Sie jetzt noch gerne nennen würden oder auch zusammenfassend oder was völlig Neues, so diese eine kleine Sache, was sollten wir zukünftig ab heute, ab morgen anders machen?
Also ich würde mir wünschen, dass wir insgesamt als Individuum oder als Gesellschaft reflektierter werden. Selbst reflektierter über das, was wir tun, was unsere Neigungstendenzen sind, was unsere Wahrnehmungsmuster sind und was wir auslösen durch unser Tun. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen verloren gegangen ist in der letzten Zeit. Also man muss ja nur auf die politischen Entwicklungen jetzt auch schauen oder auch in Unternehmen. Also bin ich in der Lage, mich von meiner eigenen Meinung auch mal abzusetzen und zu sehen, dass meine Meinung nicht ich selber bin, dass ich in der Lage bin, auch Entscheidungen gegen mich irgendwie zu respektieren, einzuordnen und trotzdem weiterzumachen. Das ist das Stichwort Verliererkompetenz, nochmal zu lernen, ist, glaube ich, wichtig für uns selber, aber auch in Unternehmen und in Gesellschaften. Und das bedeutet eben eine gewisse Reflexionskompetenz. Die würde ich uns allen noch mehr wünschen, weil ich glaube, dann könnten wir auch anders miteinander reden, könnten wir anders in Diskurs eintreten, könnten Entscheidungen besser verarbeiten und insgesamt einen besseren Beitrag leisten.
Dazu kann ich nur Hartmut Rosa zitieren, der gesagt hat, wir müssen uns mal wieder die Zeit nehmen und nicht permanent auf dem Weg zum Flughafen sein. Das ist bei mir im Kopf hängen geblieben, dass wir immer auf dem Weg zum Flughafen sind und deswegen auch vielleicht keine Zeit haben für Reflexion, weil wir immer irgendwas erledigen müssen, immer was entscheiden müssen. Sich da mal die Zeit zu nehmen, finde ich einen schönen Abschluss. Kommen wir zur Überraschung, Frau von Kötschmann. Ich habe, Sie mögen ja Spiele, Sie mögen Unterhaltung. Ich habe ein kleines Entweder-Oder-Quiz. Und Sie kennen ja vielleicht die Methodik. Ich würde Ihnen jetzt die zwei Begriffe nennen. Es kommt auf die Schnelligkeit und die Spontanität. Sie dürfen sich wirklich nur für eins entscheiden.
Okay.
Es wäre aber toll, weil ich sonst das Quiz, ich sehe es bei vielen anderen, und die begründen das nie. Und dann finde ich das total witzlos. Also es wäre noch schön, wenn Sie wenigstens einen Satz oder zwei Sätze dazu sagen könnten, warum Sie sich sozusagen für das eine entschieden haben. Okay?
Okay.
Wir fangen an. Online oder offline?
Online.
Weil?
Ich einfach auch liebe, mich online inspirieren zu lassen, Dinge zu lesen, lustige Dinge zu sehen auch. Ich bin einfach sehr viel online und ich mag es einfach auch gerne.
Präsidentensuite oder Teametage?
Teametage. Weil ich ein durch und durch Teamplayer bin und einfach gerne im Team zusammen bin und auch nicht nur arbeite, sondern auch so.
Powerbank oder Powernap?
Powerbank. Ich mache relativ wenig Powernaps. Ist nicht so meine Kernkompetenz, dass ich mich da so schnell runterfahren kann, dass ich einfach schlafen kann. Und Powerbank brauche ich einfach, um immer online zu sein. Oder häufig, immer auch nicht. Ich mache ganz brav mein Handy beispielsweise auch abends aus um 10:30 und erst morgens wieder an und versuche natürlich auch ab und zu mal nicht drauf zu gucken, aber es fällt mir nicht leicht.
24/7 oder Feierabend um 7?
24/7. Wir laufen 24/7 und ein Familienbetrieb ist auch 24/7 immer an einem dran und ist Teil von einem, deswegen 24/7.
High-Tech oder High-Touch?
High-Touch, weil Verbindung A und O ist. Und High-Tech wird dann auch sehr schnell kalt und man braucht es natürlich, aber High-Touch eindeutig die erste Priorität.
Check-in oder Check-out?
Check-in, weil ich damit verbinde, dass man etwas bewirken will und etwas machen will und reingeht. Und ab und an muss man natürlich auch mal auschecken. Aber ich habe das jetzt vor dem Hintergrund, dass viele Leute jetzt auschecken, auch aus Deutschland oder aus einer Teilhabe. Und das finde ich gefährlich.
Mhm. Klartext oder Kuschelkurs?
Ich bin eher Kuschelkurs.
Da kommt ja die Harmonie.
Ja, genau. Ich bin einfach, ich habe mich reinarbeiten müssen in auch ein konstruktives Konfliktmanagement. Und wenn ich die Wahl habe, bin ich eher auf Kuschelkursen.
Und die letzte Frage, der frühe Vogel fängt den Wurm oder der frühe Vogel kann mich mal?
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich bin ein Frühmensch.
Ja, wenn Ihre Mutter schon um 5 Uhr morgens hier im Hotel
ist. Ja, aber das finde ich ja schrecklich. Dann, also um 5 Uhr ist mir viel zu, die steht ja um 4 Uhr auf. Also alles, was vor 6.30 Uhr ist, finde ich schwierig. Aber 6.30 Uhr finde ich schon gut.
Ja, sehr schön. Frau von Kretschmann, das war es. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier das Hotel mal wirklich von A bis Z erleben durfte. Es war wirklich ein besonderes Erlebnis. Vielen Dank für Ihre Zeit, dass Sie so einen intensiven Einblick in das Unternehmen, in die Kultur gegeben haben, in der Hoffnung, dass sich auch viele andere Unternehmen vielleicht eine Scheibe von Ihnen vielleicht abschneiden, je nachdem, was auch passt. Und für alle anderen, die sagen, in diesem Hotel möchte ich unbedingt arbeiten, man kann sich natürlich auf der Homepage informieren. Sie sind natürlich auch sehr stark auf den Social-Media-Kanälen. Also entweder unter Caroline von Kretschmann wird man Sie auf den Social-Media-Kanälen finden, TikTok oder LinkedIn. Sie bespielen beides sehr intensiv. Oder eben beim der Europäische Hof Heidelberg. Dort findet man auf jeden Fall wahrscheinlich die Kontaktmöglichkeiten oder offene Stellen, wenn man sagen möchte, in so einer Umgebung möchte man arbeiten. Also vielen, vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank für Ihre wunderbaren Fragen und vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut.